Meine lieben Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge von dem Autokino. Gleich geht's los, aber wir haben ja auch diese Woche noch ein Sponsoring, und zwar von Bamble Gin. Unsere Freunde von BambleGin.de haben sich zwei Folgen bei uns eingemumbelt, und weil wir den Bamble Gin ziemlich gut finden und das auch ein regionales Produkt ist, möchten wir es an dieser Stelle nochmal kurz bewerben. Die Idee war eigentlich, dass wir in der heutigen Folge auch ein bisschen was trinken, aber ihr wisst vielleicht, dass ja gerade Koppelpott Hochphase ist und die Platte jetzt erscheint oder beziehungsweise erschienen ist, wenn ihr diese Folge hört. Folglich konnten wir die Folge nur morgens aufnehmen um 9, und da wollte ich mir dann doch noch nicht einen Bamble Gin reinknallen. Ich glaube, das wäre irgendwie der falsche Weg für den Tag gewesen, wenn man sich einen Tag vor Album-Release nochmal morgens die einen hinter die Binde kippt. Und deswegen sei an dieser Stelle nochmal einfach auf Bamble Gin verwiesen. Wir haben auch in der Autokino-Gruppe noch ein kleines Gewinnspiel laufen. Ich glaube, das ist auch sogar noch aktiv. Sehr, sehr gut. In der Autokino-Facebook-Gruppe da nochmal reinschauen. Ansonsten, wenn ihr was bei Bamble Gin kauft, gebt gerne nochmal den Code Autokino dazu an. Dann kriegt ihr nämlich noch eine Kleinigkeit obendrauf. Nämlich, wenn ihr eine Flasche bestellt, einen Turnbeutel. Und wenn ihr zwei Flaschen bestellt, kriegt ihr sogar noch ein T-Shirt von denen. Die freuen sich. Wir finden es gut, wenn ihr Gin-Lovers seid oder Gin-Tressierte, dann gerne mal bei Bamble Gin vorbeischauen. Ansonsten möchten wir uns nochmal bedanken für das Sponsoring und möchten nochmal sagen, dass es wirklich eine gute Sache ist und dass wir das nicht nur sagen, weil man uns ein paar Euro dafür gegeben hat, sondern weil wir es auch gut finden, und das ist ja auch mal der Sinn. Wir machen Sponsorings, weil wir es gut finden. Ansonsten, Leute, Koppelpott ist draußen. Wer wissen will, was Koppelpott ist, hört sich die Koppel-Podcasts an. Die sind bei uns im ganz normalen Feed. Und wenn ihr Bock habt, das Ding zu supporten, hört es auf Spotify, empfehlt es euren Freunden, schaut das Highscore-Video, streamt, kauft, macht, was auch immer. Werbung ist genug gemacht worden, es reicht jetzt auch langsam mal. Und jetzt kommen wir mal langsam zur neuen Folge von dem Autokino mit Chrissy und mir. Und wir reden über Bohemian Rhapsody, Die Unglaublichen 2, Better Call Saul und so weiter und so fort. Viel Spaß damit. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Christian. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörer. Es ist die 86. Folge irgendwas von
Radio Nukular.
Von Radio Nukular. Dominik Hammes ist hier und Christian gehört jetzt zu einer Person zusammengeschmolzen. Daraus kam Christian.
Ja, ist krass. Was ein Zufall. Ne? Also ich meine, es hätte ja auch irgendwie...
Hätte ja was anderes sein können.
Hätte ja auch was anderes sein können. Oder? Genau. Gibt so viele Möglichkeiten. Aber nein, es kam zufällig Chris Nanu heraus.
Wie ist das für dich als Quintessenz, wenn du feststellst, dass du irgendwann mal in 50-50 geteilt wirst, rauskommt Christian Günther und Dominik Hammes?
Toll wäre das natürlich. Hervorragende Personen sind es. Ja. Das Beste aus zwei Welten wie Mezzomix oder Schinkenspicker. Ja,
Spicker. Geil. Ja. Ja, schön, dass du wieder da bist. Dass wir da sind. Es ist wahnsinnig früh, liebe Hörer. Ja, und ich weiß nicht, früh. Also ich kann jetzt so gerade für mich reden.
Aber also es ist eigentlich 11 Uhr. Ich glaube, es ist eigentlich überhaupt nicht früh. Aber es ist für mich gerade wahnsinnig früh, weil ich immer sehr, sehr spät ins Bett gehe in letzter Zeit. Bitte?
Wann denn?
Ja, so zwischen 3 und 3:30. 4.
Okay, das ist wirklich spät. Ich bin so um 1 ins Bett, aber ich bin so heute Nacht, ich habe hab nochmal den Backspin-Podcast von Kevin und mir nochmal gehört zum Einschlafen.
Ja.
Weil mich das wahnsinnig interessiert, was dieser Rockstar zu erzählen hat. Und dann bin ich irgendwie mit Kevins Stimme im Ohr so eingepennt. Und dann habe ich die ganze Nacht irgendwie nur geträumt, dass Kevin und ich irgendwelche Instagram-Story-Elemente aufgenommen haben und die wir uns gegenseitig zuschicken, und das über, und irgendwann so um 3:30 bin ich wach geworden, hab so selber im Bett gesessen, hab ganz laut gesagt, also jetzt reicht's auch mal, bin pinkeln gegangen, hab 2½ Men angemacht, hab dann gesagt, jetzt träumst du was Normales, kann ja wohl nicht sein, dass du hier so halb fiebertraummäßig von Instagram-Stories mit Kevin von der Backspin rumfantasierst, also ist ja völliger Irrsinn.
Ja, wobei, verstehe ich schon, der Kevin ist ein toller Typ, den kann man sich mal ruhig,
lieben wir auch Kevin, aber
reinträumen.
Kevin. Aber das hat ja damit nichts zu tun, aber trotzdem ist so, kennst du das, manchmal hat man das, also ich habe das manchmal, dass dann so, der Körper gar nicht zur Ruhe kommt und dass man so ganz viel Sachen mitnimmt in den Traum und beziehungsweise man die ganze Zeit das Gefühl ist, man ist so nie wirklich eingeschlafen.
Hm. Ja, ich habe ja das Problem oft, dass ich so Ängste mit ins Bett nehme und dann anfange, die also dann geht es mir so, dass ich wirklich fast schon wie so Herzrasen bekomme, weil mir auf einmal die ganzen Dinge, die ich den Tag über vor mir selbst verleugne, dass die dann alle wieder in mein Gedächtnis kommen und ich dann total nervös werde und nicht einschlafen kann. Und ja, tatsächlich ist es auch so, dass ich mir in letzter Zeit keinen mehr runterholen kann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen intim, aber ich sag mal, Masturbation ist ja bei uns allen ein gebräuchliches Mittel zur Selbstentspannung. Und ich muss es leider ablegen, weil ich merke, dass es mich total aufwühlt. Ich mach das nicht mehr. Das wühlt mich auf. Das ist bin dann total unruhig.
Wühlt dich auf.
Ja, ich bin super unruhig danach und bin ganz wusselig und das ist ganz komisch.
Ist auch nicht Sinn der Sache eigentlich.
Nee, ist nicht Sinn der Sache. Eigentlich früher hat es einen entspannt und so aber mittlerweile wühlt es mich total auf irgendwie, weil ich dann auch immer meistens schaue ich dazu Filme oder so.
Ach so.
Und auch die Filme.
Von Wes Anderson.
Das ist auch meistens irgendwie so. Also das ist auch meistens einfach auch eine Sauerei, was man sich da anschaut. Das will ich einfach nicht mehr.
Christian, weißt du auch nicht, was du dir da immer im Darknet wieder reinziehst für Filmchen, wenn du wieder irgendwelche so Frauen angekettet. Kennst du diese Filme, wo so die gibt's?
Ich habe eine krasse Geschichte. Boah, ja, aber erzähl das mal weiter. Ja, erzähl
bei Elephant Tube sehe ich das manchmal in so unter der Kategorie. Also auf Elephant Tube gibt's ja so für jede Kategorie immer so ein Anzeigebild und unter Brutal gibt es dann immer so ein Bild, da siehst du einfach nur so, das sind so Frauen, die sind immer in so, also das ist alles natürlich komplett geskriptet, aber es sind so Kammern und da kommen dann so Assis rein, also nur so Jogginghosenpolen und die sind halt so geil ficken und davor sitzt sogar so eine Frau im Kassenhäuschen und dann siehst du halt so einfach nur so Löcher in der Wand oder so gespreizte Beine und du siehst aber nicht die Gesichter dazu. Und das finde ich so weird, Alter. Das ist wirklich so, das ist so das Menschenverachtendste, was man als Porno drehen kann. Und diese Typen gehen halt wie so in Disneyland einfach so dran, also als wärst du in so einer Arcade, Alter. So, ich kapier, also das ist alles so, bin ich, okay, man muss echt abgestumpft sein, um da reinzugehen und zu vögeln. Also auch wenn alle wissen, dass es einfach nur für die Kamera ist, aber es ist trotzdem so. Ja. Egal, schwieriges Thema vielleicht auch für 11 Uhr morgens, merke ich gerade. Und kennst du das oder kennst du es nicht?
Nee, kann ich noch nicht. Aber es ist, ich bin auch ehrlich gesagt nicht mehr so, ich bin auch echt nicht mehr so auf so krassen Pornos. Was ich ganz gerne mag, sind diese female-friendly Pornos, die so romantisch sind, fast schon. Und aber es muss auch schon immer irgendwie was moralisch Verwerfliches drin sein. Finde ich schon auch geil, muss ich sagen. Aber
zum Beispiel ein Tier.
Ja, zum Beispiel einfach, gibt ja diesen alten...
Mal gutes Nachsorgen nochmal mitgenommen.
Ja, dass man sich so mit Leberwurst einreibt und dann einfach irgendwo hinstellt. Aber es sind natürlich diese Dinge. Ich habe natürlich diese Geschichte jetzt, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Also es ist ja wohl so, dass es gibt hier einen Einzelhandel, zu dem gehe ich täglich oder fast täglich. Ich will aber nicht erzählen, was es ist. Und dann habe ich mich drüber unterhalten, irgendwann mit einer Freundin, dass ich da hingehe und meinte, ja krass, hast du das eigentlich mit deren Tochter mitbekommen? Die war ja irgendwie, die hat ja irgendwie so Scheinschlachtungen durchgeführt, so. Und ich wusste ja gar nicht, was das ist und hab mich da ein bisschen schlau gemacht. Es ist tatsächlich so gewesen, dass die halt irgendwie, dass eine Freundin von mir quasi gesagt hat, ey, es stank wirklich aus dieser Wohnung. Sie hat unten drunter gewohnt und sie haben gefragt, was da eigentlich los ist. Irgendwann kam raus, dass, dann sind die da halt hochgegangen in diese Wohnung, weil es da irgendwie Probleme gab, also auch immer Miete gezahlt, alles cool und so. Dann gehen die hoch in diese Wohnung, überall liegt so Heu. Und Fäkalien auf dem Boden. Und dann war quasi ihr Geschäftsmodell, dass sie zum Teil auch, also man sagt immer, das waren dann reiche Geschäftsleute aus Frankfurt, das ist ja dann immer die Story, ich glaube, es waren einfach nur normale Menschen, die dann irgendwann gesagt haben, ja, ich würde gerne von dieser Frau, meiner Herrin quasi, meiner Schlachterin, als Vieh gehalten werden. Und dann wurden die wirklich tagelang als Vieh in dieser Wohnung gehalten, durften sich auch nur auf allen Vieren bewegen und wurden abends immer in Käfige gesperrt. Und das ging halt in, also das war halt eine ganz normale Wohnung in einem hier recht schönen Viertel, in dem ich da eigentlich wohne, also ein normales Viertel einfach. Die hat dann halt diese Nummer da abgezogen und dann kam da wohl auch immer Sounds raus aus der Wohnung, wo so war, was ist denn das jetzt gerade? Und hat die da halt auch einfach hart rangenommen. Und jetzt komme ich auf jemand anderen zu sprechen, ein anderer Mensch hier aus der Umgebung, der wohl extremen also es ist eine sehr reiche Person gewesen, habe ich gehört, wahnsinnig viel Geld geerbt, das alles irgendwie versoffen und verfeiert und muss ein wahnsinniges Gefallen dran gehabt haben, sich diese Videos dann anzuschauen von diesen Menschen, weil sie hat irgendwann begonnen, die Leute natürlich damit zu erpressen. Sie hat es festgehalten, das auf Video, und gesagt, das mache ich, damit ihr mich nicht verklagen könnt mal irgendwann, und sagt, ja, die hat mich geschlagen, ausgepeitscht und so weiter. Aber natürlich hat sie es dann irgendwann versucht zu verwenden und hat gesagt, hier, wenn du nicht willst, dass deine Frau das sieht, dann überweis mir doch mal bitte so und so viel Euros. Hat sie dann anscheinend endgültig irgendwie in den Knast geführt. Das heißt, keine Scheinschlachtung mehr in Aschaffenburg erstmal. Aber es ist natürlich...
Schade. Ja, wieder geht ein guter Einzelhandel zu Ende.
Genau. Es ist natürlich wirklich, Leute, ich sag's immer wieder, kauft nicht bei Amazon. Es ist wirklich absurd. Ich denke mir dann immer so, okay, ich finde ja... Also manchmal gibt's ja so Momente, wo ich mir schon denke so, ach, ich glaube, das ist schon irgendwie komisch, dass du sowas geil findest. Und dann gibt's immer diese Leute, die mir vom Anpissen erzählen so, und dann denke ich mir so, ja, das ist schon echt krass komisch so, das fände ich schon irgendwie total weird. Und dann aber gibt's diese Extreme so, und dann denke ich mir so, ey, das finde ich so heftig irgendwie, das ist was der Mensch, und dann denke ich mir so, vielleicht findest du das ja auch geil, vielleicht hast du nur dieses moralische Ding noch nicht abgelegt, vielleicht findet das eigentlich jeder geil, wenn er mal ehrlich zu sich selbst ist, so, ne?
Ich hab da eine sehr breite Meinung zu, aber ich sag dir ganz ehrlich, Das ist mir jetzt zu früh. Also das kann ich einfach gerade nicht. So jetzt immer Moral und immer. Ich bin gerade so, och, yeah. Ich hätte jetzt gern so Cartoons.
Dann lobe ich dich mal ganz kurz, Max, wegen deines wirklich wunderbar gelungenen Videos. Du hast ein wunderschönes Video gemacht. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen im Podcast. Es heißt Highscore mit Lilly zusammen, Lilly Fichtner. Und leck die Ziege, was ist das für ein geiles Video geworden. Ganz, ganz einfach gehalten, sehr puristisch geblieben dann am Ende doch. Trotzdem ist es wunderschön. Es vermittelt eine richtig schöne Atmosphäre. Es hat diesen 80er-Flair. Jeder, der es geschaut hat, liebt dieses Video. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, wir haben hier über 100.000 Zuhörer mittlerweile beim Autokino.
200.000.
Ich glaube sogar 300.000. Schaut,
zwei Ohren, deswegen haben wir 200.000.
Genau, schaut euch alle das Video Highscore von Rockstar an. Ich weiß, viele von euch, da stellen sich die Fußnägel nach oben, wenn wir überhaupt nur über Max Musik reden, weil ihr es einfach scheiße findet, dass hier Promo gemacht wird. Aber Leute, ist doch klar, dass wir das machen. Wenn ihr es kacke findet, dann tut's mir leid. Es gibt einfach 15 Sekunden da vorne. Ich finde das Video grandios. Guckt euch das mal an, damit es noch ein paar mehr Klicks bekommt. Bestellt euch das Album vor, weil noch sind wir in der Release-Woche. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Du hast gestern released.
Dankeschön. Gestern habe ich released.
Ja, wie war der Tag für dich?
Feedback war super. Wir befinden uns ja tatsächlich jetzt gerade im Zeitstrahl einen Tag vor Release. Und ich freue mich ganz doll. Also ich habe richtig, richtig Bock. Heute Nacht um 12, wenn die Platte dann online geht und die ersten Feedbacks reintrudeln. Ja. Ich bin jetzt auch gespannt auf die ersten Reviews. Aber so, also wenn jetzt ja nicht jeder lügt, sind ja alle erstmal so, ja, ist gut. Die Woche war wahnsinnig gut, weil halt Highscore dann doch nochmal ganz schön gezogen hat. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war schön mit dem ganzen Feedback und der ganzen guten Laune und den netten Menschen.
Ja, ich habe nur Gutes gelesen. Ich habe so viel Feedback bekommen auf eine Sache,
bei der du ja eigentlich nur am Drehbuch ein bisschen mit rumgewerkelt hast.
Und ich habe noch nie auf sowas so viel Feedback bekommen, glaube ich, wie auf dein Video. Was absurd ist, aber
freut mich.
Es hat mich auch sehr gefreut, aber ich muss echt sagen, es hat mich echt überwältigt. Ich bin ja der festen Meinung, dass es ein Hit ist und es eigentlich nur der Richtige mal in die Finger bekommen muss und die Eier haben muss zu sagen, jetzt spielen wir das auch mal im Radio. Ich habe das Gefühl, unterm Jahr, man kennt immer so viele Leute, die beim Radio arbeiten und dann, wenn der beste Freund mal eine Single rauskommt, dann können auf einmal alle nichts mehr machen oder was? Aber ist halt so, ne? So sind sie, die ganzen Medienschaffenden da draußen. Alles nette, gute Leute. Ja. So, jetzt haben wir
da. Was ist sonst so passiert die Woche?
Ja, die Woche ist bei mir. Wir können ja auch nochmal zurückspulen, weil wir haben ja schon länger. Es ist ja, wir haben euch ja verarscht. Wir haben ja
wahnsinnig viel zu tun. gehabt. Also,
na klar.
Zu erzählen, wollte ich sagen.
Ja, wir waren ja noch zusammen. Ganz kurz, ich bin ja nach Berlin gefahren. Ich hatte ja noch Urlaub. Ich bin nach Berlin gefahren. Montagmorgens nach Berlin. 1 Stunde Aufenthalt am Hanauer, 70 Minuten Aufenthalt am Hanauer Hauptbahnhof, weil der Zug nicht kam. Es gibt nichts Schlimmeres für alle, die noch nie in Hanau waren. Hanau ist ungefähr der schlimmste Bahnhof der Welt. Also wirklich wahrscheinlich der schlimmste Bahnhof in einer der hässlichsten Städte der Welt. Selbst Hanauer, damit beleidigt man auch keinen, weil selbst Hanauer sagen über ihre Stadt, also die hässlichste Stadt der Welt ist, und zucken immer so mit den Schultern, wenn ich frage, warum wohnst du denn in Hanau? Genau, hat McDonald's. Ich hatte aber keinen Hunger, weil ich schon vorher was im Zug gegessen habe. Das war natürlich doppelt blöd. Und so saß ich 70 Minuten da herum und habe auf meinen Zug gewartet. Der kam dann irgendwann, ich bin nach Berlin gefahren. Ich habe da, ich war da 2 Tage, habe dies und das gemacht. Und
einfach so verschiedene Dinge.
Ey, ich komme auch übrigens in mein, es war wieder so Berlin geil, weil ich komme an in Berlin, steige aus, gehe zu meinem Airbnb, was übrigens so ein richtiges Europaletten-Airbnb war, wovon ich übrigens den Schlüssel wieder mit nach Aschaffenburg genommen habe, so klassisch, klassisch. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, Max weiß Bescheid, ist mir schon ein paar Mal passiert, so eine Nummer.
Ey, das meint Chrissy, ich wäre enttäuscht, wenn es nicht so gewesen wäre, ich bin ganz ehrlich.
Ja, ist mir irgendwann dann in Düsseldorf aufgefallen, dass ich ja noch,
wirklich,
dass ich noch den Schlüssel habe. Ja, und auf jeden Fall.
Hast du zurückgeschickt oder hast du einfach wieder alle blockiert und ich nie wieder
gemeldet? Nee, ich habe den tatsächlich zurückgeschickt, ja. Und ich war in Berlin und dann kam, du wolltest eigentlich auch noch in Berlin. Also der Gag ist eigentlich voll, ne? Der Max sagte zu mir, ich bin Anfang der Woche in Berlin. Und dann war ich so, du, ich habe Anfang der Woche nichts zu tun, ich fahre einfach auch nach Berlin. Hab mir alle Tickets gebucht, wie gesagt, Zimmer gebucht und so. Fahre nach Berlin. Und Max sagt einfach von mir, du, ich komme erst Donnerstag nach Berlin. Da war ich aber schon wieder abgereist. Also wir haben uns dann total verpasst, war aber trotzdem voll okay. Ich hab nämlich auch Freunde in Berlin. Und haben wir uns aber doch noch Mittwochabend getroffen. Der Kassler hat eingeladen, Max Münster, den haben wir endlich mal kennengelernt. Falls ihr mit Verachtung gehört habt, das ist dieser extrem witzige Typ, der, ich glaube, in der 2. Folge am Start ist. Den wollte ich unbedingt kennenlernen, den haben wir kennengelernt. Wir haben lecker zusammen gegessen, war ein schöner Abend. War danach noch in einer schwierigen Kneipe. Und dann bin ich am nächsten Tag abgehauen nach Offenbach zum Anytime Late Night Event. Und der Max ist da geblieben in Berlin und hat da ein paar Termine erledigt. Und ja, so war's. Das war der Start meiner Woche. Dann waren wir beim Anytime Late Night Event. Ich und der Dennis von Kau und Schluck. Oh, da kann man ja viel zu erzählen. Ich habe eine pickepacke volle Woche. Anytime Late Night Event. Wer von euch da war, liebe Grüße. Bin ich in dieses komische Hotelzimmer gekommen. Auch muss man auch mal ganz kurz dazu sagen.
Das Hotelzimmer war Wahnsinn. Ich habe diese Insta-Story gesehen, war so.
Ja, das war. Ja, das war mal wieder so eine Instagram-Story mit sehr viel Feedback, sehr viel positivem Feedback. Alle fanden das Hotel total witzig. Also es war schon irgendwie absurd, warum auch ausgerechnet immer in Offenbach am Kaiserlei ein Hotel sein muss. Das ist also dermaßen geldig. Ihr könnt gerne auf meinen Instagram-Account gehen. Ich hab's in den Highlights und könnt euch nochmal die Story anschauen. Es war so absurd, ich kann es gar nicht beschreiben. Dann bin ich auch schon wieder nach Düsseldorf gefahren, hab mir da ein paar Killepitch reingezogen, war da schön 2 Tage Düsseldorf bei einem Kumpel und Sonntag war es dann endlich soweit. Darauf will ich die ganze Zeit hinaus. Die große Kau und Schluck Planwagenfahrt und es war wirklich ein Fest. Also man, es war unfassbar schön. Kau und Schluck ist ja mein anderer Podcast, wo wir über Essen reden. Zusammen ich und Sternenkoch und Max war dabei, Marek war dabei, Stenger war natürlich dabei, Dennis war natürlich dabei, mit dem ich den Podcast mache. Und wir hatten genau 40 Plätze zu vergeben, weil es 2 Planwegen gab und diese 40 Plätze waren ratzeputze ausverkauft. Und jetzt muss ich wirklich mal sagen, nochmal vielen Dank an Ingo. Ingo ist einfach ein geiler Typ, der hier in Großumstadt wohnt, der ein Hotel besitzt und gesagt hat, Leute, machen wir doch einfach alles bei mir. Er hat super günstig uns seine Zimmer gegeben. Ich habe sogar gar nichts bezahlt. Ich glaube, du hast 20 Euro bezahlt, Max, für eine Suite. Die
Planwagenfahrt habe ich bezahlt, ja.
Ach so, okay, ja.
Zimmer hat er mir so gegeben.
Zimmer hast du auch so bekommen. Und auch,
ich war echt so, ey, wenn er mir einen kleinen Abstellraum gibt mit einer Matratze drin, bin ich happy. Und ich mache so die Tür auf und merke so, Moment mal, hier in dem Raum ist gar kein Bett. Ach so, weil da hinten noch ein Raum ist. Krass, okay. Und mega, mit Whirlpool und so. Und so halt einfach, ich bin halt voll ausgeflippt.
Ja, wir hatten auf jeden Fall richtig geile Zimmer. Dann haben wir erst so ein bisschen Kaffeekuchen gemacht. Das war noch so kennenlernmäßig. Alle waren noch so ein bisschen zurückhaltend. Und Dann kam diese Planwagen mit zwei Treckern. Willi, dieser geile Typ aus Großumstadt, der diese Trecker gefahren hat. Willi war ein geiler Typ. Also einfach auch so die ganze Zeit so, so, jetzt sind wir hier in Großumstadt. Eins will ich euch mal sagen. Das ist mein Wein, den wir hier verkaufen. Und er hat wirklich, der hat das einfach...
Das also, was, nicht so viel Wasser trinken, das müssen wir kaufen. Wein haben wir umsonst. Also, saufen. Alles klar.
Wir sind auf diese Planwagen gestiegen. Es waren, wurden aufgeteilt auf zwei Planwegen. Auf unserem Wagen war, ich sag mal, eine Mordsgrau, die am Anfang war es noch ein bisschen verhalten. Aber wie es natürlich so ist, noch zwei, drei
Glas Wein, wo die Stimmung halt...
Besser und es war halt so, Leute, die man vorher noch nicht kannte, waren auf einmal irgendwie, also man hat sich auch echt geiles Zeug erzählt, wir waren wahnsinnig betrunken, es lief Truckstop, wir haben gesoffen wie die Löcher, der Stängel war auf dem anderen Wagen und ich glaube, bei denen war auch ziemlich gute Stimmung, aber bei uns war schon auch echt abgefahren. Dann sind wir irgendwann total besoffen zurückgekommen zu diesem Hotel, dann hatte der Ingo schon wieder leckeres Essen für uns vorbereitet, das haben wir dann gegessen, dann gab es noch eine Podcast-Aufzeichnung, dabei waren wir sehr betrunken und das Geile war auch...
Da fehlt mir auch komplett alles, ne?
Ja, das Geile war auch einfach, dass die Leute zum Teil überhaupt nicht mehr am Start waren, die haben sich einfach so untereinander unterhalten und es war aber auch so scheißegal, dass es war. Also wir haben es einfach durchgezogen und weil ein paar Leuten ist es natürlich auch wichtig gewesen, dass wir noch eine Podcast-Aufzeichnung machen, und das haben wir auch noch gemacht, eine Stunde lang, und dann haben wir gesagt, gut, und jetzt holt einer seine komische Wonder Boombox oder so und wir hängen einfach noch ein bisschen gemeinsam rum. Und das fand ich sehr schön. Und da hatte ich sehr, sehr viele gute Gespräche. Ich habe sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt, die ich sehr, sehr mag mittlerweile. Es waren zum Beispiel, jetzt muss ich überlegen, der Hinrich zum Beispiel war da. Hinrich, ein sehr netter Kerl, der auch sehr, sehr zurückhaltend wirkte. Und ich habe mir so die ganze Zeit gedacht, naja, was ist er wohl für ein Typ? Dann haben wir uns sehr, sehr gut unterhalten, genauso wie mit dem David über Fußball. Haben wir uns sehr, sehr lange unterhalten. Mit dem David habe ich übrigens auch noch einen kleinen Einspieler vorbereitet, weil ich gleich noch über ein Thema reden will. Da hat er mir was geschickt zu. Dann waren die Mädels aus Uelzen da, die waren super funny. Dann waren, ja, hier der Bamble Gin Boy war am Start. Also es waren alle möglichen Leute da. Es war sehr, sehr witzig und es wurde sehr viel getrunken. Und irgendwann haben wir entschlossen, dann gehen wir doch mal in die Sauna.
In der Sauna saß ich im Übrigen fast 3 Stunden am Ende des Tages, ne?
Ja, das war, glaube ich, nicht gesund. Und du saßt da auch mit T-Shirt und Unterhose. Ich saß da irgendwann im Bademantel drin, mit einer Prosecco-Flasche. Ich habe das irgendwann nur aus der Sicht von diesem anderen Typen mitbekommen, der sagte so, naja, Chris, auf einmal habe ich gemerkt, relativ viele von den Mädels waren weg. Du warst weg, der Max war weg. Und da denke ich mir, wo ist denn eigentlich der Chris? Und guckst so raus in den Gang und dann kommst du mit Bademantel, solchen Slip, und eine Prosecco-Flasche so gickelnd runtergehüpft. So, weißt du, so. Ja. Bin ich mit dieser Prosecco-Flasche in diesen Wellness-Bereich wieder, wo wir dann am Ende, glaube ich, zu 10 drin waren. Mir war es dann irgendwann too much, weil der Dennis mir auch irgendwie Scheiße ins Gesicht gespritzt hat, diesen Eukalyptus-Aufguss, weil er total besoffen war. Ich nehme es mal auch nicht böse. Dann bin ich irgendwann raus und dachte, ey, jetzt reicht's irgendwie. Der Ingo hat im Nachhinein noch geschrieben, Leute, also das mit den Gläsern in der Sauna, das machen wir nicht mehr. Verstehe ich auch voll und ganz. Aber wir hatten einen Heidenspaß. Haben da wirklich abgegickelt wie die Hühnerchen. Ja, dann irgendwann fiel mir ein, Scheiße, ich muss noch einen Podcast für morgen schneiden. Und dann habe ich ganz kurz mal die Party verlassen und bin auch nicht mehr zurückgekehrt. Und bin einfach nur noch hoch aufs Zimmer. Hab einen Podcast geschnitten und habe mich dann schlafen gelegt. Bin aber auch sauspät erst ins Bett gekommen. Nächster Morgen Frühstück, alle so ein bisschen peinlich berührt.
Ja, das hatte man echt das Gefühl, ne? Ich kam auch so runter und war so,
Ja,
das alle so ein bisschen, sollten wir doch nochmal schön einen ausschenken jetzt.
Ja, alle so ein bisschen peinlich berührt über das, was gestern Abend war. Also, es hat es wirklich angefühlt.
Es ist ja eigentlich nichts Schlimmes passiert, oder? Also, es hat ja jetzt nie irgendwie, es ist ja jetzt nicht irgendwie der große, also es war doch alles FSK 0, was da gelaufen ist.
Naja, also erstmal habe ich im Stängel seinen Schwanz gesehen, deswegen war es nicht FSK 0. Und
dann ist FSK 20.
Ja. aber nee, es war alles gut. Also wir sind ja, ich bin ja hab da ja eh nichts zu machen. Und ich bin ja dann, wie gesagt, brav aufs Zimmer. Du hast mir dann auch noch Sprachnotizen geschickt, deswegen glaube ich, hattest du auch keine Orgie mehr.
Nee, ich hatte keine, überraschenderweise hatte ich ausnahmsweise mal keine Orgie mehr.
Orgie mehr, der Dennis Meyer, würde mich wundern, wenn der in seinem Zustand überhaupt noch, wenn da überhaupt noch irgendwas passiert wäre. Und der Stenger steht auf Knaben und da waren keine Knaben mehr da.
Der Stenger steht auf Knaben.
Deswegen,
das ist die schönste Beschreibung für den Stängel.
Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch was lief irgendwo. Also ich glaube, das war echt einfach nur, ja. Ich wurde nochmal nachts angeschrieben, du auch, aber ansonsten war da alles gut. Und wir sind, glaube ich, beide auf nichts mehr eingegangen, weil wir einfach auch alle müde Männer sind. So, ich muss noch,
Moment mal, wer hat dich denn nachts angeschrieben?
Ja, Max, das sind die Sachen, die erzähle ich hier privat. Was ich noch ganz, ganz kurz sagen will, was ich dir noch ganz kurz sagen wollte, ist, bist du nächstes Jahr auch wieder dabei?
Natürlich.
Ja, machen wir, würde ich sagen, aber auch im Frühjahr. Ich will gar nicht mehr so lange warten.
Nee, ich will auch nicht mehr so lange warten.
Ich wäre heute dabei. Ich sag dir, was ist.
Voll. Ey, ich wusste ja überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich war auch so ein bisschen morgens noch so, lass mir noch eine Krankheit einfallen als Ausrede. Aber dann war ich so, ach komm, nee, ich hab Bock, die Jungs zu sehen und wird schon, im schlimmsten Fall wird's halt okay. Und ich fand's wirklich, also allein das Hotel, die Stimmung im Hotel, Kaffee und Kuchen, da war ich eh mega happy. Dann diese Planwagenfahrt, dieses Reingesaufe, der Marek einfach nur noch gebrüllt irgendwann. Und da war ich schon so, jetzt ist es richtig geil. Und Wetter war geil und Willi war geil und die Leute waren geil. Und dann rein ins Hotel. Und dann habe ich auch nichts mehr gegessen. Also als alle sich dann noch diese Suppe reingeschifft haben und Frikadellen und Wurst und sowas, war ich halt so, nee, ich esse keine Wurst, kein Bock drauf. Und habe halt weitergepichelt. Und dann habe ich mich ja so richtig kurzzeitig ausgeschossen. Hab so zwei richtig unangenehme Instagram-Dinger auch später erst gesehen, am nächsten Tag. Hab auf Twitter auch kurzzeitig jemanden unfassbar beleidigt, der mir gar nichts Böses wollte. Und das habe ich alles erst später realisiert. Also richtig so, da sind so richtig 2 Stunden trocken bei mir im Kopf. Und
ist mir ja noch nie passiert. Also ich bin ja immer ganz klar. Also klar mache ich auch mal dumme Sachen, aber ich weiß, also es würde zum Beispiel die Ausrede, ja, ich weiß überhaupt nicht, was gestern passiert ist, Schatz, kann sein, dass ich betrogen habe oder so.
Nein. Also so, ja. Ich finde auch immer, darauf kann man sich sehr, sehr, sehr schwer berufen. Das habe ich, also ich habe das in meinem Leben, so richtige Blackouts hatte ich,
Liebe Grüße an Rin an der Stelle.
Rin, wenn du wieder zuhörst.
Unser Kumpel Rin.
Ja, ist 2001, Dior. Und auf jeden Fall habe ich dann, man kriegt das schon alles so mit. Also ich weiß auch, also es ist ja immer so, ein kleiner Teil im Körper ist ja immer noch so der normale. Und dieser Weirdo-Testo-Monster-mäßige Teil, der wird halt immer so, der überschattet das ja dann irgendwann so Big Mouth-mäßig. Mhm. Aber der Kleine ist ja immer noch so ein Teil, der bleibt vernünftig, beziehungsweise hat das alles so im Blick und weiß so, ja, du kannst dich jetzt auch normal bewegen, wenn du willst. So. Und du kannst jetzt auch noch dich kurz konzentrieren und zusammenreißen. Deswegen erinnert man sich auch an alles, aber es ist trotzdem so, dass 2 Stunden so sehr unkontrollierbar waren. Mhm. Also da war der Quatschanteil in meinem Kopf schon sehr hoch, im Sinne von, ey, keine Ahnung, ich war halt einfach irgendwie so zwischen Euphorie und Aggression.
Oh.
Aggression auf Internet, Liebe für den Rest.
Aha.
Naja, ist auch egal, weil da ging dann diese Koppel-Podcast-Folge, nicht der Koppel-Podcast, dieser Rockstar-Folge online und dann kamen direkt so 2 Beleidigungen, so was für eine Selbstbeweihräucher, das Scheiße das wäre. Und dann habe ich halt.
Stimmt ja auch.
Stimmt ja auch, aber kann man sich halt auch mal leiden. Da habe ich dann halt irgendwie so. So, komm doch nach Aschaffenburg, du dummer Huche. So. Keine Ahnung, was so richtig ist. War ein bisschen putzig auch. Also, ja, ist einfach so absolut nicht mein Film eigentlich. Kompletter Quatsch.
Ja.
Naja, normalerweise wird das ja alles inzwischen. Ist ja auch egal. Aber dann zum Abend hin hat es sich gerichtet. So, also diese ganze, wir gehen in die Sauna und quatschen und keine Ahnung. Das war ja alles. Ich fand das alles funny. Ich fand das auch, wie gesagt, alles recht harmlos. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da irgendjemand jetzt groß auf den großen Flirt aus war.
Ja, das hatte ich schon. Also ich hatte schon das Gefühl, es liegt Sex in der Luft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte das Gefühl.
Also, aber nicht in der Sauna. In der Sauna lag kein Sex in der Luft. Das 1000%ig lag da kein Sex in der Luft.
Ja, nee, in der Sauna nicht, aber es gab schon davor so ein paar Momente und auch danach, wo ich mir dachte so, na, wenn hier mal nicht gleich gebumst wird. Also nicht von mir, sondern von anderen Leuten, will ich auch gar nicht sagen von wem, aber ist ja auch egal. So,
okay.
Mal kurz geräuspert. Was ich noch sagen wollte.
War noch nicht fertig, aber...
Dann erzähl bitte, Max, ich liebe deine Stimme.
Ich wollte eigentlich nur loben, wie schön das war. Ich finde es viel schön, wie Ingo das organisiert hat. Ingo hat so ein bisschen still daneben gesessen, ich habe immer das Gefühl gehabt, ihm ist vielleicht auch irgendwann vielleicht über den Kopf gewachsen, beziehungsweise hat sich das anders vorgestellt.
Können wir noch ganz kurz Werbung machen für sein Hotel? Werbung, Achtung Leute, Hotel Jakob in Großumstadt. Unbezahlte Werbung, aber sehr gern gemachte Werbung.
Aber auf jeden Fall, wenn Ingo das zulässt, safe beim nächsten Mal wieder. Sofort. Ich bin der Erste auf dem Planwagen.
Du warst tatsächlich der Erste auf dem Planwagen übrigens.
Ich war wirklich der Erste auf dem Planwagen, Leute. Ja. Ich fand's wirklich lovely. Ich fand's wunderschön. Ich fand's ganz, ganz toll und war ganz, ganz begeistert davon. Wieder mal, weil das ist ja auch dann trotzdem nicht so richtig meine Community, das ist ja eure Community, so Kau und Schluck. Da ist ja erstmal, da fühle ich mich dann trotzdem immer noch, also da gehe ich zumindest so ran mit der Denke, so, ja, da weiß nicht jeder, wer ich bin und ja, vielleicht hören die auch kein Autokino, vielleicht
finden
die Autokino
richtig.
Auch scheiße.
Stimmt auch, ja.
Christian, wirklich. Und deswegen fand ich es auch mal ganz geil, einfach nur in so einer Beobachterposition zu sein und einfach nur das alles mir so mal anzugucken und nicht so dieses, oh, jetzt muss ich hier wieder so krass abliefern.
Wie gut kannst du das, mal nicht der Star zu sein?
Super.
Ja?
Ganz ehrlich, fand ich mega. Ich kam von 5 Tagen Interviewmarathon. Ich war völlig froh, einfach nur mal. Deswegen, ich saß ja dann, und das hat mich dann schon wieder genervt. Ich saß dann nämlich hinten auf diesem Planwagen drauf und hab einfach nach 5 Tagen Reden mal die Fresse gehalten, 2, 3 Weine in mich reingekippt, die Sonne genossen und diese Felder angeguckt. Und dann fragen mich die ganze Zeit Leute so, warum bist du eigentlich so still? Hast du schlechte Laune? Und ich bin so, Mann, Alter, lass mich doch einfach mal jetzt nicht reden.
Oder was du auch einfach hättest sagen können, ja. Was, Mann, Alter, lass mich. Weißt du, ich sitze da oben, die Sonne, die Felder. Frag mich jemand, hast du schlechte Laune? Ich denke mir, Mann, Alter. Naja, nee. Ach so, ja, nee, dann nicht. Cool, alles klar. Also
arbeitest du heute den Podcast ja eigentlich gegen mich?
Arbeiten wir nicht seit 86 Folgen gegeneinander. Nee, Quatsch, nee, würde ich nie machen. Ich bin mit einem Lob eingestiegen, eine Hymne auf dich. Ja. Aber ich würde mal voll gerne jetzt, was ich nicht so gerne mache, über Filme und Serien reden, weil wir wirklich geiles, also ich habe geile Sachen gesehen und wir haben
ja,
zusammen.
Also ja? Ich muss aber trotzdem noch, also Christian, ich habe 2 Sachen, die muss ich mit dir besprechen. So, gut, da kommen wir nicht drum
Max, rum. Dann komm, dann lass es raus.
So, weil ich war ja auch in Berlin und Interviewmarathon, alles ist alles nicht so spannend. Sehr, sehr schönes Interview fürs Diffus-Magazin mit Max Lessmann, kommt jetzt raus als Video. Wunderschön, ich habe gestern den Rohschnitt gesehen. Großartige Arbeit von Torben. Shoutouts an Torben von Diffus, Yannick von Diffus, geile Leute.
Ja, das stimmt, sind wirklich gute Leute bei Diffus.
Ich war ja auf dem Preis für Popkultur. Und der Preis für Popkultur ist ja im Endeffekt wie der Echo, nur für Abiturienten. Und ist halt wirklich so die Streberveranstaltung, aber auch alles eigentlich genauso scheiße wie beim Echo auch. Aber man versucht es irgendwie besser zu verkaufen. Der Preis für Popkultur hat so geile Ansätze gehabt. Zum Beispiel am Anfang kam so ein Fischerchor raus. So ein Berliner...
Berliner Kneipenchor heißen die,
Berliner Kneipenchor, Entschuldigung. Der Berliner Kneipenchor kam raus. Und die haben so verschiedene Songs interpretiert. So von dieses, was soll ich mit all dem Gold der Welt von Haiti über irgendwelche Sachen von, ich glaube, die Beatsteaks haben sie auch interpretiert und auch dann so grauer Beton von Trettmann und so. Und dann kamen die Moderatoren raus und es waren Tommy Wosch von, ich glaube, irgendeinem Radiosender Jam FM.
Nee, Liebja Wosch.
Sorry. Ja.
Entschuldigung, ganz schlechter Witz.
Danke, Christian. Ja. Tommy Wosch. Und Tommy Wosch hat wirklich einfach die schlechteste Moderation des Jahres abgelegt. So sehr, sehr Berliner Schnauze-mäßig, aber immer mit so einem viel zu großen Hang zum Unangenehmen. Es war die ganze Zeit nur so ein Facepalm. Also egal, wo ich hingeguckt, alle waren immer so Hand im Gesicht. Und ich war so, oh Gott, ist das shitty hier gerade mit dem Typen. So, der kam, also zum Beispiel, es war halt sehr, 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 sehr viel Politisches an dem Abend. Die Feine Sahne Fischfilet-Jungs waren auch oft nominiert. Irgendwie Monchi saß ganz vorne direkt am Bühnenrand, da waren dann so Tische, so, also du bist halt, du warst jetzt auch nicht groß getrennt von den Leuten unten, aber unten an den Tischen saßen halt so die ganzen Leute, die nominiert waren, da saß dann Tretti, da saß Casper, da saß Finn Kliemann, da saß, was weiß ich.
Finn Kliemann war da, was ein Zufall, okay.
Ja, Finn Kliemann war da, was ein Zufall. Der mir dann auch erzählt hat, wieder von seinen, hey, ich bin einfach blöd, ich habe jetzt schon wieder 3 neue Filme gegründet. Ich so, Alter, Finn, wirklich, ich würde ganz gerne mal einfach puzzeln. Naja, auf jeden Fall saß ich dann oben und alle Leute waren halt die ganze Zeit so krass Facepalm-mäßig wegen diesem Tommy Wosch. Und ey, dann, wie gesagt, war es halt sehr politisch und es gab echt lange Laudatien, wo halt auch wirklich nochmal, weil an dem Tag war auch das mit Bauhaus und Feine Sahne Fischsele, dieser Eklat, ja, dass die halt irgendwie da in Dessau nicht spielen dürfen und so. Und das war halt alles an dem Tag, schwebte so ein bisschen über diesem Event. Und dann hielt halt jemand so eine riesige Laudatio gegen rechts und AfD und wie man alles beobachtet. Dann kommt Tommy Wasch einfach danach nach oben und er wollte halt immer einfach was Unpassendes, Freches sagen. Und dann kommt er auf die Bühne und sagt einfach, und da war ich wirklich so, ey, da hab ich so laut gelacht, weil ich es nicht mehr glauben konnte, weil er es einfach auf die Spitze getrieben hat. Also Icke als AfD-Wähler fand die letzten 20 Minuten eher befremdlich, sage ich mal. Und du warst wirklich so, Alter.
Oh, ja, okay. Ja,
komm
ja
mal runter, ey, wirklich so. Ich saß wirklich so da, ich hab dann so Jan und Andi nur noch schreiend auf die Beine geklopft und hab gesagt, das glaub ich nicht. Wer ist das? Was macht der hier? Seid ihr eigentlich behindert? Ja. Preis für Popkultur auf jeden Fall. Seltsame Veranstaltungen. Nicht ganz so schlimm wie Echo, aber auch nicht ganz so toll wie erwartet. Aber die Aftershow war gut, viele nette Menschen getroffen, unter anderem, jetzt kann ich ja mal sagen, die ist jetzt bestätigt seit gestern, der gute Sergio war auch da und der wird die Vorband machen auf der Tour, weil ich den, ich wollte ja eigentlich keine Vorband, ich habe nur gesagt, wenn ich jemanden finde, dessen Musik ich richtig geil finde und ich höre seit Wochen Sachen von Sergio, da hab ich dann irgendwann auf die Idee, warum frage ich dich einfach mal den, mhm. Da der auch bei Landstreicher ist, hat sich das jetzt ergeben und deswegen, Sergio ist jetzt Vorband bei der wütendes Komplexkind-Tour, die am 7. November startet, für die es noch ein paar Ticks gibt. Ansonsten habe ich mit, habe ich die Testo und Grimm getroffen.
Oh, lieben wir!
Lieben wir ja unser Testo und unseren Grimm. Dings habe ich getroffen, Timo war natürlich da, und auch noch ganz viele andere Leute. Der Caspi war da und der Felix Brubber war da und der Gerard war da. Ich habe mich ganz doll gefreut, den Gerard mal wieder zu sehen seit Jahren. Und war eigentlich alles cool. Also die Aftershow war eigentlich ganz cool. Ich bin wirklich erst gegangen, als das Licht anging und die Mucke aus war so. Da war ich auch echt enttäuscht und war so, ich will auch weiter feiern. Ich, weißt du, nee, hatte 12 Gin Tonic drin.
Na, du bist schon mittlerweile so ein Feierbeast geworden, das muss man schon sagen. Du hast
Ich liebe das Feiern, Leute.
Ja, du bist ein Feierer. Mit
knapp 35 komme ich aufs Feiern, Leute. Hatte richtig Spaß an dem Abend. Und aber eine Sache muss ich wirklich sagen, an dem Abend war ja sehr, sehr oft Trettmann nominiert. Und der hat dann auch live gespielt, der hat dann Grauer Beton und New York live gespielt. Mhm. Und ich war so, den habe ich ja immer so ein bisschen wegignoriert, beziehungsweise so abgetan mit so, ja ey, diese ganze Trap-Nummer und so, ey, ist doch auch nur wieder so ein Trap-Album, warum hypen das alle so? Und da habe ich dann an dem Abend, aber ich gedacht, also gab's Typen, der hat eine Laudatio auf den gehalten, das war so ein älterer Mann und das war die beste Laudatio der Welt, die ging 5 Minuten und jeder Satz war immer so, dass er hätte enden können, aber hat ihn immer noch weitergeführt. Er war wirklich, er hatte alles auswendig zu seinem Kopf, das war krass. So, wir saßen echt an der Wand so, wow, das ist das Beste, was je passiert ist im Bereich Laudatio. Dann hat er auch so eine riesengroße Lobeshymne auf das Album gehört. Ich dachte so, irgendwas habe ich hier verpasst. So. Und dann habe ich auf der Rückfahrt vom Zug, habe ich mir dann DIY in Spotify reingezogen und muss wirklich sagen, ich muss mich echt entschuldigen, was ich diesem Album für Unrecht getan habe. Ich finde, das ist wirklich die beste Deutschrap-Platte, die ich in den letzten Jahren gehört habe. Das ist wirklich, also dieser Song Geh ran, den habe ich gestern Abend, wie ich um 11:30 vom Lager heimgefahren bin, im Auto gehört und habe Rotz und Wasser geheult, weil er ist so krass, also dieses, wie er diesen Typen beschreibt und wenn er sagt so, diese zwei Herdplatten, auf denen keiner kocht und so, ich war wirklich so, boah ey, das ist so heftig, dieser New York-Song, unfassbar gut geschrieben, auch das Intro, auch der Song mit Jizzes, Alter, also wirklich, man muss sich ja vorstellen, der Typ ist 45 und hat ja die Jahre davor nicht so viel Erfolg gehabt. So, beziehungsweise ich kenne den noch so ein bisschen aus der MC Fitti-Zeit, als Ronny Trettmann, wo der noch eher so Chemnitz-Reggae gemacht hat, und haben immer alle so ein bisschen den so belächelt und waren so, ja lol, der Typ da. Und dann hat er sich so gefangen, hat so sein komplettes Ding umgestellt, hat sich ein eigenes Soundgewand geschafft mit Kitschkrieg zusammen. Und ich finde es echt, also wie gesagt, wir sind ein Jahr zu spät zur Party, aber ich finde, das ist so eine krasse Platte, ja, dass ich wirklich es nicht glauben kann. Die ist so, also Grauer Beton ist wirklich so, boah, ja. Also wie man mit 45 so gut, also und dann bist du, er ist ja quasi Newcomer und auch wie er zeigt, wie man mit 45 unpeinlich in diesem Genre stattfinden kann, finde ich beispiellos. Also gerade die ganzen Alten, die jetzt früher die coolen Jungs waren, so vor 10, 12 Jahren und jetzt so langsam so nach und nach ins unendlich Peinliche abrutschen, so Grüße an Sammy Deluxe an dieser Stelle, finde ich wirklich so, boah ey, ich kann's alles nicht mehr, ich finde das alles so beschrecklich und dann kommt so ein Trettmann, ist so krass stilsicher und das ganze Ding ist so rund und die Videos und auch wie er sich bewegt und wie er sich anzieht und alles ist so auf den Punkt gut, aber nicht überzogen und einfach nur glaubwürdig. Und deswegen finde ich Trettmann wirklich einfach nur richtig, richtig heftig und ich muss mit DIY noch ganz dringend auf Vinyl bestellen. Ich finde das unfassbar gut. Ganz, ganz tolles Album und ich wollte es dir eigentlich heute so näher legen und gestern Abend gucke ich dann da, wollte sagen, Christian, wir haben vor einem Jahr Fehler gemacht, wir haben diese Platte ignoriert, wir sind dumm, du musst das ändern und dann sehe ich gestern Abend in deiner Story, du hörst New York. Und war so, okay,
ja,
der hat es auch begriffen.
Ja, ich höre es auch schon tatsächlich ein bisschen länger jetzt mittlerweile, aber es ist noch, also bestimmt, also ich glaube, ich bin da auch so vor einem Monat drauf gekommen, ehrlich gesagt, und bin irgendwie, mit irgendjemand habe ich da nochmal drüber geredet und der hat auch irgendwie so schlaue Worte gefunden, dass ich mir gedacht habe, naja, komm, jetzt hörst du es dir nochmal an. Und dann habe ich erst so begriffen, was so gut daran ist und habe dann auch ein bisschen länger, finde ich auch okay, ich finde ja ganz wichtig, dass man Sachen auch nochmal eine zweite Chance gibt nicht alles einfach nur so abtut. Haben wir aber fälschlicherweise gemacht. Wir haben damals gesagt, dass wir das nicht cool finden, dass wir das nicht checken, was es soll. Und große Sorry an Trettmann, Mann. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Bruder. Ich hoffe, du bist durchgekommen, auch ohne unseren Support. Und ist ein richtig geiles Album. Ist unfassbar gut. Wie du schon sagst, ich bin New York, Alter, wirklich, ich hab Gänsehaut, wenn ich das höre. Aber ich hatte den vorher ja nicht so auf dem Schirm. Ronny Trettmann sagt mir irgendwas. Also mit MC
Fiddy. Ja, der hatte mal so eine EP, die heißt Tanz auf dem Vulkan. Das ist aber, das war etwas ganz anderes.
Ja, okay. Ja, ja. Naja, gut. Fand ich auf jeden Fall super. Finde ich geil, dass der das geschafft hat. Ich finde, es ist auch irgendwie schön, mal jemanden zu haben in dem Alter, der noch cool ist, wie du schon sagst. Und es ist natürlich auch für viele Leute Hoffnung, die immer noch am Struggeln sind wegen ihrer Mucke und denken, naja gut, wenn du es bis 30 nicht geschafft hast, dann brauchst du es auch nicht mehr versuchen oder so. Es geht auch anders. Finde ich schön. Weil es so gegen die Verabredung irgendwie ist. So, weißt du, was ich meine? Also irgendwie so. Na, mag ich sehr gerne. Auf jeden Fall. Tretti mit DIY. So, was wolltest du noch erzählen?
Die zweite Sache. Wir hatten ja. Ich hatte schon in meiner Story ein bisschen erzählt, ich habe es dann aber gelöscht. Und zwar vorgestern sollten wir ja die CD signieren.
Stimmt.
Ja. Hast du das zufällig in meiner Story gesehen?
Nein, ich habe es nicht gesehen.
Okay, pass auf. Christian, wirklich, ich hab einfach nicht glauben können, was da alles passiert ist. Also ich kam morgens um 9:30 ins Lager, der Live war schon da und der Andi kam dann auch gerade kurz nach mir. Und wir waren halt so, okay, wir wissen, die Spedition kommt, bringt die CDs und wir haben ja sehr, sehr viele von diesen Longsleeve-Bundles irgendwie dann da gerade schon gepackt und so und haben gesagt, okay, pass auf, wir legen das jetzt alles mal, wir können das alles schon vorbereiten und wenn die Spedition kommt, dann ist es gut, weil dann können wir direkt schon anfangen, die CDs auszupacken, zu signieren und sowas und dann ist schon ein bisschen alles vorbereitet und dann können wir so ein System hier reinbringen und wir gucken jetzt mal, wann die kommen, ansonsten, wenn die bis ein und nicht da sind, rufen wir da an. Dann haben wir gewartet und irgendwann um 1 Uhr gucke ich auf die Uhr und sage so, ey Andi, ruf doch mal bitte da an, ich finde, die könnten jetzt mal langsam kommen, weil wir sitzen jetzt hier seit 3 Stunden und mir geht auch gerade so ein bisschen die Arbeit aus und ich habe jetzt auch alle E-Mails beantwortet und alles gemacht, was ich machen kann, aber ich würde jetzt ganz gerne auch mal anfangen mit Worky Worky und er so, ja okay, alles klar, ich kläre das und ruf dann da an und dann sagt der Typ von der Spedition, beziehungsweise der dann irgendwie das System guckt, sagt so, ja, der war vor einer halben Stunde da und da hat leider keiner aufgemacht und deswegen ist er heimgefahren. Und ich bin so, nee, auf gar keinen Fall. Und dann er so, doch, und hat sich halt da irgendwie mit Andi, und Andi ist ja sehr, sehr ruhig und ich bin halt schon hinter Andi durchs Lager geflitzt wie ein HB-Männchen. So, und hatte schon einen hochroten Kopf wie dieser wütende Emoji so und bin da wirklich so hinter ihm so auf und abgelaufen und nur noch geschnauft und der Live einfach nur noch, dem Live stand nur noch die Angst ins Gesicht geschrieben. Und dann hat Andi auch so ganz leise mit dem, und ich war immer so, gib mir das Telefon jetzt! Na egal. Und Andi so, nee, das geht aber so nicht. Das geht aber so nicht. Und Andi ganz leise, ich so, das geht wirklich nicht! Das geht aber nicht. Und dann, irgendwann hat er dem begreiflich gemacht, warum das nicht geht. Und dann hat er ihm gesagt, okay, pass auf, hier ist der Typ, hier ist die Nummer von der direkten Speditionsfirma, wo die Sachen gerade sind. Weil ich bin ja jetzt nur hier so Überlager. Und das ist aus der Zentrale in Höchst. Da, wo auch der Fahrer sitzt, und da rufen sie jetzt an und die werden ihnen weiterhelfen. auf diese Erkenntnis ist der Typ am Telefon nach 25 Minuten überreden dann doch noch gekommen. Dann hat Andreas da angerufen, hat mit einer Frau telefoniert, die war auch sehr, sehr nett und hat halt gesagt so, ja, sie ruft jetzt mal den Fahrer an, der wäre eigentlich schon wieder zurückgefahren. Aber wir haben halt auch gesagt so, ey, wir sind halt die ganze Zeit da, unten hängen überall, wir haben extra für den Tag überall Zettel mit der Handynummer vom Andi hingehängt. So, wenn der Eingang nicht gefunden wird, weil das Gebäude echt ein bisschen kompliziert ist, wenn der Eingang nicht gefunden wird, dass sie zumindest trotzdem uns anrufen können. Mhm. Also es gab ganz, ganz viele Mittel und Wege, uns zu erreichen und wenn man jetzt nicht gleich die Klingel findet, so. Eigentlich müssen die dann auch Fotos machen, die Fahrer, aber er hat auch keine Fotos gemacht. Er hat keine so Fotos im System hinterlegt, was ein bisschen komisch war. Alles klar, also
Fotos von was?
Von dem Gebäude dann zum Beispiel, dass du den Eingang nicht findest oder dass du da warst, halt so, dass du ein Beweisfoto machst. Naja, und dann sagt sie so, passt auf, ich rufe jetzt den Fahrer an, weil wir haben wirklich die Dringlichkeit der Lage erklärt, dass der ganze Zeitplan durcheinander kommt und dass halt auch die Leute, die warten auf die CD, wenn die jetzt am Donnerstag nicht, Freitag nicht bei denen ist, dann flippen die halt aus, es geht halt nicht. Ja, okay, alles klar. 5 Minuten später ruft sie an und sagt so, ganz trocken, ja, es tut uns leid, der Fahrer kann erst morgen kommen, wir reden hier von der Uhrzeit 2:30. Der hat jetzt schon ein paar Bier. Und dann haben wir so ganz kurz so, habe ich so gesagt, so, und dann Moment, ich gucke so hoch und sage, Moment mal, was? Der hatte Bier? Ist das gerade die Ausrede, dass der Fahrer nicht mehr kommt? Der hatte Bier um 2:30? Sagt ihr das wirklich gerade über eure Firma? Der hatte Bier? Und dann so, dann bin ich halt so, ich so, das kann ich jetzt nicht glauben. Und der Andreas so, wollen Sie mich eigentlich verarschen? Und dann hat sie auch gemerkt, was sie gesagt hat. Und dann war so richtig so, oh Gott, ich habe gerade alles kaputt gemacht. Und dann konnte der Fahrer halt wirklich nicht mehr kommen, weil der einfach um 2:30 so stramm war, dass der das Päckchen nicht mehr rumfahren konnte. Und dann hat der Andi gesagt, okay, passen Sie auf, dann sagen wir doch einfach den Leuten, die jetzt warten in den Social Media vom Rockstar, einfach mal den Namen von ihrer Firma und dass die nicht mehr liefern wegen Bier, dass die CDs deswegen nicht am Freitag bei denen sind. Ist doch gut. Und dann sie so Panik bekommen, so, oh nein, oh nein, oh nein, scheiße, blablabla, okay, alles klar. Und hat dann einen Ersatzfahrer bekommen. Und auch der Ersatzfahrer kam dann einfach und hat sich die ganze Zeit nur über den anderen Fahrer lustig gemacht. Dieser Trottel, ich bin Russe, ich bin noch nicht betrunken, blablabla. Es war so richtig krass. Und war so, hey, also wirklich. Und dann haben wir auch gesagt, ey, sie müssen wirklich mal vielleicht über ihre Fahrer nachdenken. Wenn das erste ist, wenn der wirklich vor einer halben Stunde noch bei uns war in Dreieich und schon wieder in Höchst ist, was jetzt 20 Minuten Autofahrt sind, und der hatte jetzt schon so viel Bier, dass der nicht mehr fahren kann, vielleicht nochmal darüber nachdenken, ob der als Fahrer generell gut geeignet ist. Aber hey, wir wollen da auch nicht reinreden. War auf jeden Fall ziemlich unangenehm. Und fast wegen einem betrunkenen Mann mittags um 2:30 hättet ihr eure CDs nicht bekommen. Aber so ist alles gut gegangen. Der Typ war dann da. Ich habe dann halt abends einfach länger gemacht und habe dann um 12 Uhr die letzten CDs signiert. Und und gestern Abend musste ich dann noch, werde ich nochmal wegen 12 CDs nachfahren, weil ich 12 vergessen hatte. Und dann gab es den großen Comeback, klar. Denn ich komme ins Lager rein. Ich hatte seit 7 Stunden nichts gegessen, hatte richtig, richtig Kohldampf, wollte aber nicht schon wieder zu McDonald's oder so, weil ich mir dachte so, ey, Fastfood, fuck off, so. Komm ins Büro rein und da liegt so eine kleine Tüte mit so einem Brötchen drin und ich bin so, was ist denn das? Moment mal. Und das war so ein leckeres Vollkornbrötchen, aber mit so Rosinen drin, Camembert und Preiselbeeren belegt und ich war so, das ist ja wohl das Beste auf der Welt und das hat heute jemand beim Packen vergessen und das ist ja bis morgen auch schlecht. Das knall ich mir jetzt rein. Ess so dieses Brötchen heute Nacht. Freue mich meines Lebens. Und heute Morgen kriege ich die traurigste und wütendste SMS von Andreas. So, wo ist mein Camembert-Brötchen? Ich sitze hier und habe gedacht, ich kann jetzt was essen. Wo ist es? Wo hast du es hingeräumt? Und ich war so, ja, das ist halt im Bauch. Und dann gab es heute Morgen den großen Camembert, klar, einen richtigen NTG-Streit. Der größte NTG-Streit, den wir je hatten, wegen einem Camembert-Brötchen. Leute, das ist mein Leben. Naja, wir haben alles geklärt. Ich habe gesagt, ich kaufe ihm demnächst im Camembert.
Ja. Ja. Krass, also heftige Geschichte auf jeden Fall mit dem Dude. Ja, warum zum Teufel? Warum zum Teufel? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, selbst wenn er direkt ein Bier getrunken hätte auf dem Weg nach Höchst, also dann kommst du, da bist du noch nicht besoffen, wenn du in Höchst ankommst. Also naja, keine Ahnung. Aber da haben wir alles, können wir nicht mitreden. Vielleicht Planwagen. Vielleicht mache ich auch einfach einen Planwagen. Vielleicht muss ich jetzt die ganze Zeit aufstoßen, weiß überhaupt nicht warum. Ich würde mir jetzt mal einen Schluck Cola holen und dann bin ich gleich wieder da. Du kannst gerne die Zeit nutzen, um noch mal ein bisschen Werbung für dein Album zu machen. Das lieben die Leute. Bis gleich.
Ja, also ich habe ein Album gemacht. Kompott. Wir haben ja 5 Koppel-Podcasts hier im Feed gehabt. Vielleicht habt ihr die gehört. Die waren eigentlich ganz schön. Ich habe viele nette Worte, nette Sachen bekommen. Achso, was man aber ganz kurz bewerben kann, weil jetzt ist ja Samstag, wenn ihr das hört, frühestens. Und heute Abend passieren tolle Dinge. Und zwar sind wir heute im... wir machen einen kleinen Koppel-Podcast live. Wir sind heute Abend im Meltdown in Köln und machen umsonst für die Leute ein bisschen Podcast. Christian, hast du ja schon mitbekommen, wa?
Ja, hab schon mitbekommen. Klasse, wie ihr das macht.
Ja, super. Da gibt's heute Abend im Meltdown eine kleine Session. Ich kann die Uhrzeit...
Ich wäre sehr gerne dabei, übrigens. Sehr gerne wäre ich dabei, ja. Aber es geht leider nicht.
Ist echt scheiße, dass du nicht dabei bist. Stengers Daniel ist dabei und Max-Richard Lessmann ist dabei. Und wir machen sozusagen ein Live-Track by Track. Wir werden nochmal bei jedem Track einzeln reden. Das sind die letzten Teile des Koppel-Podcasts und das machen wir heute in Köln. Morgen früh am Sonntag, den 28.10. Im kleinen Donner in Hamburg. Um 11 Uhr, so für 2-3 Stunden, schön einen zusammen abfrühstücken und dann ein bisschen Poddy machen morgens live. Und abends machen wir das gleiche nochmal in Berlin um 21 Uhr im Fitzcarraldo, dieser Videothek-Bar, wo wir auch das Interview mit Max Lessmann fürs Diffus-Magazin gemacht haben. Und da sind wir heute Abend nochmal, machen nochmal einen schönen Live-Poddy mit dem Stengi, mit dem Maxi und das wird richtig, richtig. Und
da können Leute hinkommen.
Können Leute hinkommen und der Eintritt ist auch kostenlos.
Und wie viele Leute können dann da rein? Weil jetzt, blöd gesagt, wenn da jetzt 300 Leute zum Fitzcarraldo pilgern?
Da kommen so 60 rein. Ja. Ich glaube nicht, dass so viele Leute kommen, bin ich ehrlich. Aber wir werden es sehen.
Naja, also will ich dich mal sehen, wenn du in Erklärungsnot bist, warum Nummer 61 jetzt nicht rein darf.
Du, da schicke ich einmal einen Stenger vor, der erklärt es. Hi Leute, ich bin's Daniel, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, es geht jetzt gerade mehr rein, wir haben jetzt gar keinen Platz mehr, also vorsichtig, nette, wir müssen ja auch die Brandschutzbestimmungen achten und, ah ja klar.
Halt, ich hab mir gedacht, ich mache heute draußen vielleicht für euch einfach auch noch einen Podcast.
Ja, ich hab noch Dennis Meyer dabei. Da hat so eine Handpuppe vom Dennis Meyer, wir so, Moment mal, warum hast du die?
Wir wissen alle, warum er die hat.
Ja, auf jeden Fall, Koppel-Podcast, Track by Track, live mit Max-Richard Lessmann und Gästen und Daniel Stenger vor allem. Aschaffenburg war gestern, wenn ihr das hört, deswegen könnt ihr da nicht mehr kommen, aber Samstag, Meltdown, Sonntagmorgens Hamburg, kleiner Donner, Sonntagabend Fitzcarraldo, wird Megi, wir freuen uns ganz doll.
Wie viel Uhr jeweils? Und,
11 Uhr in Hamburg, 21 Uhr in Berlin.
Und wie viel Uhr in Frankfurt, Aschaffenburg?
Aschaffenburg ist 16 Uhr.
Ja, das hast du ja toll geplant, Max. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ne? 11 Uhr hätte ich kommen können, 16 Uhr kann ich nicht kommen. Aber gut, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Kommen wir jetzt endlich, bitte, zu dem, über was ich die ganze Zeit reden möchte. Nämlich über Bohemian Rhapsody, der Queen-Film. Wir waren im Kino und Maxi... Es war einfach nur grandios. Ich will überhaupt nicht lange drum rumreden. Wir sind da reingekommen ins Kino. Es kommt dieses 20th Century Fox Logo, was immer kommt, und es wurde natürlich mit einer heftigen Gitter nachgespielt. Dieses Dingsbums. Ihr wisst schon, was ich meine. Dieses Theme. Und da wusste ich schon, ja, es könnte eine geile Nummer werden. Und ich war mir ja noch ein bisschen unsicher, ob der Ersatz, muss man ja sagen, für Sacha Baron Cohen, ob der so rockt, wie er es wahrscheinlich gemacht hätte. Ich finde, er hat es grandios gemacht. Ich nehme euch auch einfach alles gleich vorweg. Ich will überhaupt nicht, dass wir hier groß in die Auseinandersetzung kommen. Ich will mir den Film mal nochmal angucken. Ich will mir eigentlich heute nochmal angucken oder morgen oder so.
Gibt's ja noch gar nicht.
Doch, der ist jetzt im Kino, oder?
Nein, das kommt ab nächste Woche.
Ach, shit. Ja, okay. Ich will mir auf jeden Fall nochmal anschauen und ihr solltet den euch auf jeden Fall angucken. Ich weiß gar nicht, was ich alles dazu sagen soll. Es ist ein Biopic. Natürlich fehlen darin Sachen. Natürlich denkt man sich, oh, ich würde viel gerne mehr jetzt darüber noch erfahren, und ich finde, die Geschichte könnte man noch ein bisschen doller erzählen. Aber es ist halt über fucking Freddie Mercury und es gibt so viel zu erzählen, und ich habe es auch schon zu Max gesagt, natürlich könnte man daraus mal eine Serie machen oder so, wo man wirklich mal das Leben von so einer krassen Person richtig aufdröselt. Aber da hat er auch schon recht gehabt, diese ganzen Geschichten, die müssen verifiziert werden. Da kann jemand sagen, nee, weiß nicht, es gibt ja dieses Gerücht, dass Freddie Mercury mal mit Bowie und Jagger gebumst haben soll. soll, dass da natürlich dann einer von den beiden, also kann ja nur noch einer von den beiden was sagen, der dann sagt, du, ganz kurz, will ich jetzt nicht, dass es publik wird. Deswegen, es gibt natürlich immer so Geschichten, wie muss man verifizieren lassen, ist natürlich bestimmt sau schwierig bei einem Biopic. Ich habe dich, glaube ich, auch gefragt, warum gibt's eigentlich so wenig geile Biopics? Weil man, es gibt so viele geile Menschen, über die du Biopics machen könntest, so viele großartige Typen, die es schon gab, ob in der Musik oder sonst wo, passiert mir viel zu selten, und das war, finde ich, wieder ein wunderbares, war wunderbar umgesetzt. Ich hatte 2 Stunden lang, oder wie lange der Scheißfilm ging, Gänsehaut, ich habe sehr, sehr viel geweint. Ja, und ich habe gemerkt, du hast auch zu kämpfen. Wir haben nebeneinander gesessen und waren wirklich so am Rumschluchzen und keine Ahnung was. Ich fand den Film grandios. Natürlich, 2, 3 Sachen gibt's immer, wo man sagen kann, ja, aber ich glaube, das ist ein Film, der kommt bei mir komplett über Emotionen und nicht über, ich fange da nicht an, darüber zu reden, wie ich was irgendwie umgesetzt finde. Der Film hat sich für mich einfach wahnsinnig gut angefühlt. Es gab dieses unglaubliche Live Aid Konzert, was da was nochmal in vollster Länge irgendwie da drin zelebriert wurde, zum Höhepunkt des Films gemacht. Ich gehe von ganz vielen kleinen Situationen aus, irgendwie, die mich da echt berührt haben. Diese Situation, wo My Love gesungen wird von, keine Ahnung, wo war das, irgendwo in Japan oder so, von diesen ganzen Japanern, und er spielt es ihr vor, Love of My Life, Entschuldigung, und er spielt es ihr vor, und ich war so ergriffen in diesem Moment. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum bin ich gerade so ergriffen? Wahrscheinlich, weil am Ende des Tages wir uns alle nach nichts mehr sehnen als nach Liebe. Und er in diesem Moment halt diese ganze Liebe erfahren hat von diesen Leuten, und er halt irgendwie, und ich glaube, das hat mich so getriggert, gar nicht so sehr, dass diese Beziehung zwischen den beiden irgendwie so ein bisschen am Arsch ist, sondern irgendwie wirklich, dass er da so geliebt wurde von diesen Leuten so, und dieses Zurückgesinge von denen, das war, ich bin wirklich echt ergriffen gewesen, und mochte ich alles sehr, sehr gerne, und auch die Geschichte zwischen ihm und seiner Frau und seinem Outing und so weiter, das ist alles, ist einfach alles krass gewesen. Also ich war wirklich 2 Stunden lang in einem Rausch. Es gab auch ein paar gute Gags. Ich will gar nicht so sehr die Geschichte aufdröseln von Freddie Mercury. Ich wollte jetzt nur an 2, 3 Sachen mal festmachen, was für mich so krass war. Auch diese Art der Bandfindung, wie die sich kennengelernt haben, war irgendwie witzig dargestellt. Und was man auch mal sagen muss, ist, der Cast ist wirklich perfekt. Also ich finde, der Cast hätte nicht besser ausfallen können. Wahrscheinlich noch mit Sacha Baron Cohen, aber das weiß man ja nicht. Und er hat super gemacht. Und ich bin, 2 Stunden lang einfach nur durch Himmel und Hölle gefahren. Ich fand's richtig, richtig stark. Man muss auch mal dazu sagen, wieder im Endeffekt, also kann man im Nachhinein mal wieder sehen, wie viele krasse Hits Queen hatte. Weil ich glaube, so Don't Stop Me Now war überhaupt nicht mehr im Film. Also den haben die dann einfach, der war im Outro. Daran siehst du einfach schon, wie viel krasse Hits die hatten. Du konntest diesen Film pickepacke vollballern mit geilen Songs. Und dann hat man auch mal so ein bisschen, man hat ja auch so ein bisschen erfahren, wie entstehen Songs da. Ja, also es gibt ja irgendwie, jeder in der Band durfte ja Songs schreiben und hatte ja dann auch immer, wenn er den Song geschrieben hat, die komplette Verantwortung für diesen Song. Und ich glaube, das war auch das Geheimrezept von Queen, dass da einfach jeder ein geiler Songwriter war. Und mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber der hat ja irgendwie 5 Songs geschrieben, der eine von denen, und 4 davon waren Welthits. Das musst du dir mal überlegen. So. Dann dieses grandiose Making-of. Es gibt ja auch dieses 20-minütige Video auf YouTube, das kann man sich auch nochmal anschauen. Also wirklich das Making-of von Bohemian Rhapsody. Und es gibt eben, dort wird es halt auch aufgefasst, dieses Making-of von Bohemian Rhapsody. Und das ist ja das Geniale an Freddie Mercury, ist ja einfach, der hat ja nie ein Buch gelesen oder so. Also das war jetzt nie ein Typ, der irgendwie krass belesen war oder so. Und man hat sich immer gefragt, wo nimmt der das alles her? Also woher kommt das alles, was er da in die Texte haut? So, weiß keiner. Also es war ein absolutes Mysterium immer, und war einfach so ein krasser, also war einfach ein krasser Typ, und dem hat man einen geilen Film gewidmet. Und man merkt auch wieder da die Zerrissenheit dieser großen Künstler, ob das jetzt Freddie Mercury war. Ich glaube, es gibt ja immer noch extremere Fälle wie Michael Jackson, wo es übrigens gar kein Biopic von ihm gibt. Ne? Es gibt ja überhaupt kein Biopic von fucking Michael Jackson, Alter. Wer macht das irgendwann?
Aber das wird kommen.
Ja, klar wird es irgendwann kommen. Es gibt so viele krasse Leute, über die müssen irgendwann mal Biopics erscheinen. Es ist halt... Du denkst dir so, okay, wo nimmt er das alles her? Er ist eine unfassbare, zerrissene Person, fällt mir der Name nicht ein, jetzt hätte ich fast Pakistan gesagt, das ist ja Quatsch. Mir fällt gerade das Land nicht ein, woher.
Indien?
Nee, es ist so ein, ach nee, warte, ich google's schnell. Warte mal kurz,
Okay, google du mal ganz kurz. Ich sage auch noch 2-3 Sätze zu dem Film. Ich war gestern ein bisschen erstaunt, als die Metacritics reingekommen sind und der Film hat irgendwie nur 50 von 100. Fand ich ganz, ganz seltsam. Ich glaube aber, und das ist jetzt, wenn ich hier auf IMDb bin, sehe ich auch schon...
Sansibar.
Was ich gerade krass finde an dem Film ist, dass die Fans den ganz, ganz toll finden. Er hat jetzt auch gerade 8,6 bei IMDb in der Fanwertung, hat aber nur 5,0 in der Kritikerwertung. Und ich habe ich auch schon gemerkt, dass die Stimmen nach dem Kino draußen vor der Tür auch wieder sehr unterschiedlich waren, dass halt so gerade so diese typischen älteren 40-plus-Filmkritiker, die vielleicht auch diese ganze Zeit mit Freddie Mercury viel mehr miterlebt haben, da viel mehr Kritik dran zu äußern hatten, als jetzt sagen wir mal wir. Ich bin jetzt zum Beispiel gar nicht der größte Freddie Mercury-Fan, finde ihn einfach, oder was heißt Fan, ich finde ihn super, ich finde die ganze Person total beeindruckend. Ich weiß auch, dass ich zum Beispiel, als er gestorben ist, dass meine Mama und ihr damaliger Freund das Live-Aid-Konzert wurde dann nochmal gezeigt, so im Fernsehen. Und das hat man so geguckt. Und ich weiß, dass es so, dass meine Mutter damals zu mir meinte, so, das ist das beste Konzert, was je stattgefunden hat. Und da habe ich mir das so angeguckt und habe es jetzt auch letztens, nachdem ich den Film gesehen habe, auch kann man es ja auf YouTube nochmal gucken und habe es nochmal komplett reingefahren und bin wirklich so beeindruckt von allem, was da passiert ist und wie er das macht und wie er performt hat. Und ich glaube, wenn man selber auf einer Bühne steht und wenn man selber irgendwie in irgendeiner Form schon mal dieses Aufmerksamkeitsding hatte, dass man halt vor Leuten was performt, dann ist es wirklich so die höchste Schule, die man sich angucken kann. Und da weiß man genauso, das hier ist die, also wenn es irgendwo so einen Endpunkt gibt in der perfekten Performance, dann ist es so die Live-Aid-Performance von Freddy. Weil da stimmt jede Bewegung, da stimmt jede Mimik, da stimmt alles. So der Charme, also das ist wirklich krass und ich finde es halt sehr, sehr schwer, so eine riesige Geschichte in 2 Stunden zu pressen. Oder wie lange geht der Film jetzt irgendwie? 2 Stunden 14 geht er. Da alles reinzukriegen. Trotzdem ging der Film wahnsinnig schnell für mich rum, weil natürlich dann trotzdem auch so ein bisschen durchrusht. Aber und die Schwerpunkte natürlich selber dann auch setzen muss. So geht man jetzt, wie viel geht man noch auf die Band ein? Natürlich steht Freddy absolut im Vordergrund. Die Geschichte der restlichen Band. Irgendwann sind die halt plötzlich verheiratet. Und dann sind die auch alle so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Dann gibt's aber wieder Momente, wo man sie nach vorne schiebt, wo man sagt, sie sind doch viel zu wichtig für Queen, als dass man sie jetzt noch hinten lässt. Also irgendwo lässt das Ding immer irgendwo, lässt so eine 2-stündige Verfilmung immer federn. Und deswegen verstehe ich auch, wenn man sagt, nicht alles daran ist perfekt. Ich fand auch nicht alles daran perfekt. Aber, und das ist im Endeffekt egal, der hat mich mit einem wahnsinnig guten Feeling in den Film geschickt und der hat mich mit einem wahnsinnig guten Feeling aus dem Film rausgeschickt. Und am Ende saßen wir echt da und ich habe nur gesehen, wie Chris seine Hand im Gesicht hatte und sich Tränen weggewischt hat. Und das Gleiche bei mir. Und ich war so, boah, ey, der Film macht halt was mit einem. Und das ist total schön und das ist total wichtig und das ist total gut. Und deswegen ist der Film am Ende des Tages einfach geil, weil er mit mir was gemacht hat, nicht eine gute Zeit hatte. Und dann sind auch irgendwelche Kleinigkeiten. Und jetzt, wie sehr ist das am Original und sonst irgendwas. Wir werden nie den einen Film haben als Biopic, der irgendwas ganz nah am Original macht. Und Rami Malek spielt wirklich, wirklich gut. Ob man vielleicht ein bisschen mit seinen Zähnen übertrieben hat, weiß ich nicht. Aber
da muss ich an die eine Geschichte wieder denken, die uns Max Münster erzählt hat. Ich darf, das dürfen wir, glaube ich, nicht. Das ja, erzählen nein, wir nicht. Oh, du Scheiße, ey. Ich schwöre dir, du... Ich habe gerade eben schon, als wir angefangen haben, darüber zu reden, musste ich direkt daran denken, Alter, das ist...
Ey, die Story ist einfach nur Wahnsinn. Nein, egal.
Entschuldigung.
Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Ich finde den sehr, sehr schön. Ich finde es eine der besseren Biopics der letzten Jahre. Und ich werde mir den auf jeden Fall nochmal reinfahren, weil ich den einfach geil finde. Und außerdem, ey, was mich eh schon glücklich gemacht hat. Ich habe es erst sehr, sehr spät gecheckt, aber Mike Myers spielt halt Ray Foster, diesen Amy, den Amy-Boss, der immer nur mit seinem Hawaii-Hemd und seinem Mini-Plilocken im Büro sitzt. Super krass mal wieder von der Maske her, weil man einfach Mike Myers nicht erkennt. Und er spielt das so trocken und er spielt das so geil. Und ich habe erst sehr, sehr spät, weil wir haben ihn ja OV gesehen, sehr, sehr spät an seiner Stimme erkannt und an seinem Gag. Er hat nämlich einen Gag über Wayne's World gemacht, beziehungsweise den Gag soll er selber sehen. Es gibt eine Wayne's World-Referenz in dem Film sogar. Und da habe ich gemerkt, so, fuck, wo ist eigentlich Mike Myers? Der stand doch am Anfang in den Credits. Und dann merke ich, das ist Mike Myers. Wie geil ist denn das?
Habe ich ja noch nie gesehen, Wayne's World.
Das ist sehr schade und das ist auf jeden Fall was ich ändern muss, Christian.
Ist er in den Top 100?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da war wieder die Top 100, waren wieder so, pff, lel. Ja. Sehen wir dann. Auf jeden Fall, ich fand Bohemian Rhapsody eine 8 von 10. Ich finde den richtig, richtig gut. Mir hat der Spaß gemacht. Fand das eine tolle Inszenierung. Live-Aid-Auftritt, alles. Ich habe echt sehr viel Packendes. Ich finde es auch geil, wie lang der Live-Aid-Auftritt ist. Also er ist fast der Original lang. So, das Original geht ja, glaube ich, 25 Minuten oder so. Und er spielte halt auch irgendwie, glaube ich, 18 oder 17 Minuten. Ich glaube, zwei Songs fehlen, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich fand es total geil und fand es ein sehr, sehr schönes Kinoerlebnis und hat sehr viel Spaß gemacht und sehr viele Leute sind hyped. Und lasst euch nicht jetzt schon wieder von irgendwelchen verbitterten Kritikern irgendwie die Laune verderben. Ich fand den wirklich genießbar schön.
Ja. Top Biopic, hatten wir schon mal drüber geredet? Was war nochmal dein Lieblings-Biopic?
Boah, ey. Mondmann? Nee, Mondmann ist es auch nicht.
Doch, das ist, glaube ich, bei mir Mondmann.
Aber Mondmann ist schon Upper Class. Ich weiß nicht mehr, Chris, wir haben doch so viel drüber geredet. Wir haben einen ganzen Podcast über
Biopics. Ja, haben wir gemacht. Könnt ihr euch den mal anhören. Wen ich ja noch unbedingt sehen will. Jetzt nennt mich einen kitschigen kleinen Buben, aber ich will unbedingt den Lady Gaga-Film A Star Is Born noch sehen. Der hat übrigens richtig gute
Metakritiken.
Der hat richtig gute Metakritiken. Und ich habe auch nur richtig gutes Zeug von dem Film gehört und den will ich mir noch anschauen. Vielleicht gehe ich heute Abend mit Max-Richard Lessmann in A Star Is Born.
Da bin ich ein bisschen neidisch, aber finde ich auch gut.
Weil wir auch Stars sind. Und wir gehen dann zusammen in den Film. Nee, weil ich will ihn unbedingt sehen und es nervt mich so sehr, dass ich den noch nicht gesehen habe. Ich höre nur Gutes darüber und würde den gerne gucken. Es ist natürlich ein wahnsinnig kitschiges Cover, aber wenn ich mit jemandem einen Kitschfilm sehe, dann doch bitte mit Max-Richard Lessmann, oder?
Ja.
Und ganz kurz nochmal zu meiner Punktevergabe zu dem Film. Also ich bewerte das nur auf dieser emotionalen Ebene, weil ich in 2 Stunden lang komplett entertained war und ich hatte auch echt Gänsehaut und ich habe geheult und so weiter. Natürlich ist es nicht einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, aber in dem Moment, wo ich im Kino saß, war es für mich eine glatte 10. So, klar kann man über Sachen reden und klar gab es 2, 3 Dinge, die ich, die es vielleicht perfekter gemacht hätten, wenn man es anders gelöst hätte. Aber in dem Moment, wo ich im Kino saß und in diesem Moment, in dem ich den Film wahrgenommen habe, war er für mich eine glatte 10. Und kann sein, dass es andere Leute anders sehen. Finde ich auch fair, dass es andere Leute anders sehen. Und natürlich hätte man den besser machen können oder anders machen können. Die haben so gemacht, wie sie ihn gemacht haben. Ich war in der richtigen Verfassung an dem Tag, dass es mir perfekt reingelaufen ist, mir runtergelaufen wie Öl. Deswegen gibt es von mir eine glatte 10. So. Und dann alles andere sollen die Leute selbst entscheiden. Schreibt mir gerne, wie ihr den Film findet, wenn ihr ihn dann nächste Woche seht. Schreibt gerne dem Max, wie ihr ihn findet. Würde mich auch wirklich interessieren. Vielleicht schreibt auch jemand mal was in die Autokino-Gruppe.
Schreibt mal dem Chris, wie ihr das findet in erster Linie.
Schreibt mal vor allem mir. Mich würde es wirklich interessieren, weil ich finde ihn ganz großartig. Schade, dass er nicht so gute Kritiken bekommen hat. Es ist natürlich auch
die Kritiken auch nicht
durchgegeben. Es ist natürlich auch ein wahnsinniges Stück Arbeit, muss man auch mal sagen. Also ist natürlich auch krass. So, wie willst du denn den Leuten gerecht werden? So, weißt du, ich meine, es ist ja das ist wie Disney, die sagen, wir machen jetzt Star Wars Filme. So, diesen Fans auch gerecht zu werden und so, und das ist immer schwierig. So, anscheinend sind die Fans glücklich. Anscheinend sind hier die Fans glücklich, aber die Kritiken sind nicht gut. So ein bisschen umgedrehte Welt. Aber naja, gut, ist doch okay. Also wenn wir als Fans glücklich sind, dann bin ich damit auch zufrieden.
Also was ich nur gehört habe, war, dass Leute gesagt haben, er wäre zu kitschig. Und dann habe ich gedacht, ja, aber guckt euch mal die Figur Freddie Mercury an. Also wenn der jetzt nochmal auf seinen eigenen Film gucken würde, der wäre doch voll happy, dass der kitschig ist. Der liebt doch lieben wir doch unseren Kitsch. Also der Freddy, der fänd's doch mega. Ich glaube, die Darstellung von ihm so, die wird ihm ja auch gerecht. Die ist ja nicht respektlos. Sie ist an den richtigen Stellen emotional. Dann ist sie auch ein bisschen drüber und so. Aber das ist doch, so war er doch. Also das ist doch dieser Person und dem, was sie verkörpert und dem, wie er sich selber gegeben hat. Es ist doch eigentlich gerecht. Keine Ahnung. Also ich, ne, so wie es zumindest in der Außenwirkung, was wir jetzt als über die Jahre hinweg so beurteilen können. Aber ich finde, das klingt irgendwie logisch.
So, dann reden wir noch ganz kurz über ein anderes Thema, Max. Wenn es okay für dich ist.
Ich habe noch zwei Themen auch noch. Aber du darfst gerne zum nächsten springen.
Oh, nee, dann machen wir erstmal ein Thema von dir.
Ich habe die Unglaublichen 2 im Kino gesehen in Berlin. Als ich dann endlich mal einen Abend frei hatte, war ich mit zwei lieben Menschen aus meiner Firma, also von Vibe, mit Thomas und Helene, war ich in Die Unglaublichen 2, den hatte ich mich noch nicht gesehen. Und erstmal, Pixar macht ja immer diese Vorfilme. Diesmal war es ein Film mit einer zum Leben gewordenen Dim Sung-Rolle.
Bau.
Das war auf jeden Fall so Bau, genau. Oder heißen die Baurollen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall so eine Teigtasche.
Nee, ich glaube, der Film, dieser Kurzfilm heißt Bau.
Der Film heißt Bau, aber ich weiß nicht, heißt dann auch dieses Ding Bau, wenn es so oben so zugefaltet ist, die immer so in diesem, ist es eine Bau oder eine Dim Sung? Nee, Dim Sung ist so seitlich, ne?
Also ja, Bau sind auf jeden Fall diese Brötchen
artige. Ja, dann ist es ein Bau. Es war ein Bau. Deswegen heißt der Film auch Bau. Vielleicht macht das, sonst hätte er Dim Sung gewusst. Okay, Christian, du bist da was auf der Spur. Die Unglaublichen 2.
Ein Wort gesagt.
Den Baufilm fand ich ein bisschen albern, muss ich ehrlich sagen. Wir lieben ja unseren Kitsch, aber ich fand das so ein bisschen, wir müssen uns das ganz dringend abgewöhnen mit diesem Lieben wir. Ich bin ganz schlimm. Ich habe das letztens.
Ich hab's mir schon abgewöhnt. Mal,
hast du schon abgewöhnt? Ich hab's noch nicht richtig raus.
Aber wenn ich, also, aber das Ding ist halt auch, ich find's auch so funny, dass ich's gerne höre. Also, gerade wenn der Kassler es sagt, finde ich's extrem witzig.
Ja, wenn's der Kassler es sagt, wenn man's einfach so, wenn man das aber so angeeignet hat, dann ist man immer so, Mann, das ist eigentlich nicht mein Sprech. das Kassler-Sprech Kaspi-Sprech in erster Linie. Drangsi sagt's auch nicht so oft, glaube ich. Nee. Egal, auf jeden Fall. Die Unglaublichen 2 setzt eigentlich direkt da an, wo der erste aufhört, nämlich dieser Maulwurfmann kommt am ersten Teil und sagt so, ich bin der Maulwurfmann und ich werde euch alle untergraben. Da setzt tatsächlich der zweite Teil direkt an. Und die Unglaublichen, diese Superheldenfamilie, springt natürlich direkt in den Einsatz und vermasselt es aber ein bisschen. Und von dem Zeitpunkt an werden halt gesetzlich den Superhelden die Rechte aberkannt.
Oh nee.
Das Superheldensein ist illegal. Und naja, auf jeden Fall gibt es dann einen sehr, sehr reichen Geschäftsmann, der das Ganze aber, auch dessen Eltern irgendwie gestorben sind beim Unfall, weil halt Superhelden zu dem Zeitpunkt nicht an Ort und Stelle waren und weil es da auch verboten wurde. Und er hat halt gesagt, er möchte, dass es nicht nochmal passiert. Er möchte sozusagen wieder dafür sorgen, dass es den Superhelden besser geht. Und der Film ist ganz, ganz krass auf, man merkt, dass da so eine ganz krasse, dass man sehr so ein bisschen auf dieses aktuelle, auf diese ganze starke Frauendiskussion und sowas eingegangen sind. Denn Protagonistin ist dieses Mal vor allem, wie heißt sie nochmal? Elastigirl, die Frau von Mr. Incredible, die wird in den Vordergrund gedrängt und ist sozusagen, wird auf den Auftrag von diesem Typen geschickt und soll da halt, verschiedene Verbrechen verhindern, um damit man halt zeigen kann, dass die Superhelden doch wichtig sind. Und der Vater bleibt halt zu Hause und sorgt sich um die Kinder. Und das ist eigentlich so der Plot, dass halt Elastigirl die ganze Zeit den geilen Scheiß macht. Er ist ein bisschen neidisch drauf, findet das alles nicht so geil, hat aber gleichzeitig halt das Baby am Hals und halt die Kids. Und das sind die zwei Plots des Films. Und ey, ich hab sau viel gelacht. Der Plot um Mr. Incredible mit den Kids ist so geil. Ey, das Baby, das hat man ja schon im ersten Teil für so ein paar Sekunden gesehen, dass das Baby halt anscheinend sehr viel Superkräfte hat. Und man war so, okay, was ist hier eigentlich los? Warum verwandelt es sich in Drachen, Feuer, wird Eisen, keine Ahnung. Und darum geht's ganz viel, was eigentlich mit dem Baby ist, mit Baby Jack. Und das ist alles, also alles daran ist geil. Es ist wahnsinnig gut geschrieben. Es ist so witzig. Es hat ein paar so geile Momente. Und parallel gibt's halt dann noch diese ganze Sache mit Elastigirl. Und da gibt's so einen, den Screensaver oder sowas. Das ist halt so ein Bösewicht, der sich immer über Bildschirme einhackt und Leute manipuliert, indem er halt irgendwelche Hypnosezeichen sendet und dann machen halt Leute was über Bildschirme, solange sie auf den Bildschirm starren, was er sagt, und dadurch manipuliert er halt die Menschen. Mhm. Und den gilt es dann noch zu fangen. Und es tauchen dann noch so andere Superhelden auf, weil halt dieser Typ, der eigentlich nur das Gute will für alle, der halt noch so ganz viel Superhelden ranträgt. Und da sind so krasse Gestalten dabei. Da ist so ein alter Typ dabei, der spuckt zu Feuer. Der sagt, manche Leute denken, ich hätte es am Magen, aber eigentlich bin ich ein Superheld. Und dann so ein Typ, der so irgendwie Sachen verbiegen kann, der für den Lacher das... Also ich habe wirklich im Kino 5 Minuten laut gelacht, weil er halt so am Ende so Rohre verbiegt und dann was ganz Dummes dazu sagt. Ey, ey, ich fand ihn richtig, richtig, richtig gut. Er hat eine gute Story, die so ein bisschen vorhersehbar war, aber trotzdem gut genug, als dass es den Film trägt. Vor allem schafft es wahnsinnig viel Platz für dieses ganze Spiel zwischen Mr. Incredible und seinen Kids. Jeder kriegt den richtigen Platz eingeräumt. Der ganze Baby Jack-Teil ist grandios. Dann taucht auch wieder hier die Designerin auf, die sich dann Baby Jack widmet. Das ist auch alles wahnsinnig gut. Der ganze Elastigirl-Teil ist super. Der Bösewicht ist gut. Diese ganzen Superhelden, die noch auftauchen, sind großartig. Also der hat das richtige Maß an Liebe für den Film, Liebe für die Ära, in der das spielt. Das ist ja alles so ein bisschen so 60er angehaucht, aber auch wieder nicht. Also es ist ja alles so ein bisschen so Retro-Future-mäßig. Ich fand den wahnsinnig geil. Geil, sieht auch wieder geil aus. Einer der besten Pixar-Filme der letzten Jahre, finde ich. Also der beste seit Inside Out, finde ich. Mhm. Und ich hatte echt richtig, richtig Spaß damit. Also den kann ich wirklich empfehlen. Und ich muss sagen, und da bin ich ein einfacher Mann, aber das Elastigirl, die Mutter von den Incredibles, die hat mich im Kino so unfassbar geil gemacht, dass ich es nicht glauben konnte. Also da war ich einfach irgendwann so, was ist hier eigentlich los? Warum? Moment mal, das ist doch ein Kinderfilm.
Max, es wundert mich nicht mal. Also du merkst keine besondere Reaktion von mir. Wundert mich nicht. So kenne ich dich einfach, du Lustmulch.
Ja. Ich bin wirklich einfach manchmal ein Lustmulch, habe ich gesagt. Ja. Wie ich dann wirklich, wie ich jedes Mal, wie mir einer abgegangen ist, wenn der Lastiger, kann ich so, lächts. Und dann so, Mann, das ist einfach eine computeranimierte Mutter. Na ja, gut. Elastigirl, gibt's wenig Porn im Internet zu, im Übrigen. Naja, Christian, was hast du denn noch so gesehen?
Ja, genau. Jetzt komme ich mit einer Sache, die vielleicht viele Autokino-Hörer erstmal abschreckt. Ich komme mit einer Fußballsache und viele sind ja hier überhaupt nicht fußballaffin. Du ja auch nicht. Entschuldigung, ich muss ganz aufstoßen wegen meiner Vanilla-Coke. Oh, liebe ich ja. Oh, aber aufstoßen ist nicht so gut. Ich bin irgendwie, David hat mich darauf aufmerksam gemacht. David, ich habe ihn schon erwähnt, ich habe ihn kennengelernt auf der Planwagenfahrt. Und wir haben uns ganz lange über Fußball unterhalten und er hat mir ans Herz gelegt, All or Nothing zu schauen. Das gibt's auf Amazon Prime. Gibt es verschiedene Staffeln von, man kann eine Rugby-Mannschaft bei einer Saison zuschauen, man kann eine Baseball-Mannschaft, eine Football-Mannschaft und eben eine Fußballmannschaft zuschauen. Jetzt geht es um Manchester City. Ganz kurz ein kleines Vorwort zu Manchester City und auch mir. City ist der Stadtrivale von Manchester United. Den Verein kennen, glaube ich, noch mehr Leute, weil er auch einfach eine viel längere Tradition hat und ganz lange ein sehr, sehr großer Verein in Europa war. Immer noch zu den Großen gehört, aber nicht mehr zu den großen 5. Kommen Spieler her, wie zum Beispiel Ronaldo, David Beckham etc. pp. Hat eine riesen Rivalität die ganze Zeit mit City gehabt. Also der Stadtrivale, der kleine Bruder immer die ganze Zeit gewesen. Und die sind nie so erfolgreich gewesen wie Manchester United. Jetzt kam ein Scheich, ich glaube es war 2008, auf die Idee, ich kaufe mir einfach diesen Verein. Hat den Verein gekauft und seitdem wirklich ohne Ende Geld reingesteckt. Es sind Spieler gekommen aus aller Welt, also namenhafte Spieler. Und das große Problem von Manchester City war immer, dass sie sehr, sehr gute Einzelspieler hatten. Ähnlich übrigens wie oft es bei der argentinischen Nationalmannschaft zum Beispiel war oder bei der brasilianischen, sehr, sehr gute Einzelspieler oft hatten, aber es nie geschafft haben, daraus irgendwie Ertrag zu erzielen. Es war nie so gut, dass es mal für den Champions League-Titel gereicht hat, was natürlich die große europäische Bühne ist. Das haben sie nie geschafft, die ganz zu erklimmen, sind dann immer relativ dolly irgendwann gescheitert, sind dann immer reingekommen mit sehr vielen Vorschusslorbeeren, hieß es immer, auch die können es dieses Jahr schaffen. Ein ähnliches Bild sieht man gerade bei Paris Saint-Germain, die ja mit, die jetzt auch gerade so ein bisschen Probleme haben und gestern auch wieder nur 2-2 gespielt haben gegen Neapel. Das ist eben diese diese Mannschaften, die von einem Scheich oder so gesponsert werden und die wahnsinnig viel Kohle haben und wahnsinnig dolle Spieler, es trotzdem nie geschafft haben, irgendwie diesen Team-Spirit irgendwie so zu entwickeln, was sie dann halt dann doch noch von so Mannschaften wie Barcelona, Real Madrid, dem FC Bayern unterscheidet. Und nun ist es so, wie gesagt, 2008, die hatten dann verschiedene Trainer, ganz lange war es Roberto Mancini. Sie haben mal eine Meisterschaft geholt, ja, aber sie haben es nie geschafft, eben den Champions League-Titel zu erreichen. Und die letzten Jahre waren bei denen auch meisterschaftsmäßig gesehen eher ein bisschen mau. Dann hat Pep Guardiola, der, ich glaube, ohne großen Zweifel der beste Trainer rein fachlich der Welt ist, unfassbarer Typ, wurde dann, der ist bei Bayern weggegangen und ist zu Manchester City. Dort hat er, ist er auf einen alten Bekannten getroffen, mit dem er schon in Barcelona zusammengearbeitet hat. Die haben sich dann irgendwie so dazu entschieden, dass sie das Ding jetzt gemeinsam rocken. Und Manchester City hatte eben durch diese Scheich-Geschichte, hat dem Club immer so einen Stallgeruch gefehlt. Die Seele hat diesem Club gefehlt, hatte ich das Gefühl. Und ich konnte mich nie mit diesem Club identifizieren. Es war für mich immer einfach nur eine zusammengewürfelte Haufen von Stars und ich fand den Club immer scheiße, ehrlich gesagt. Natürlich ist es mittlerweile in fast jedem großen Club so, dass die Millionen hin und her geschoben werden und dass es überall Stars sind, die zusammengewürfelt sind auf irgendeine Art und Weise, aber dadurch, dass da halt dieser Scheich reinkam und auf einmal so viel Geld reingebuttert hat, hat man das halt immer nicht leiden können. Weiß ich auch gar nicht warum. Jetzt kommt Pep Guardiola da rein und Pep Guardiola jetzt auch nicht wirklich einer der Trainer, die ich am meisten geliebt habe beim FC Bayern, die ich aber am meisten geachtet habe. Also ich wusste immer, er ist wahrscheinlich der beste Trainer, den die Bayern je hatten. Wahrscheinlich auch fachlich der bessere Trainer als Jupp Heynckes und so weiter. Trotzdem hat er nie den ganz großen Coup geschafft mit dem FC Bayern, den Champions-League-Titel. Das lag aber meiner Meinung nach nicht an Pep Guardiola. Zum Teil auch schon. Er hat sich auch ein bisschen vercoacht und die Spieler hatten immer eine unfassbare Frühform, meiner Meinung nach. Das sehe ich jetzt auch wieder bei Manchester City so. Aber das geht jetzt zu sehr ins Detail. Auf jeden Fall ist es so, ich gucke diese Serie, mach die an und ich war so, oh mein Gott, es ist richtig geil, weil was der Fußballfan bisher nie sehen durfte, war, dass man mal wirklich in die Kabine geht, mal wirklich sieht, wie läuft so ein Transfer ab, wann wird es beschlossen, wie wird es beschlossen, wie macht man sowas. Man lernt auch den Staff ein bisschen kennen von Manchester City, dieser Brandon zum Beispiel, der da der Zeugwart ist, unfassbar lustiger Typ. Man hört wahnsinnig viele Kabinenansprachen und man sieht auch vor allem Pep Guardiola und mal wirklich in live, wie der halt einfach in der Kabine agiert und wie der mit seinen Spielern spricht und so. Und er hat diese einnehmende Art einfach. Ich meine, du musst ja, was für Eier musst du haben, dass du da in einem Raum stehst. Um dich rum sitzen nur Multimillionäre, die wahrscheinlich zum Teil eigene Firmen haben. Das darf man alles nicht vergessen. Ich glaube, du hattest vor kurzem ein Shooting für Boateng, das ist ein oder für Boa Magazin, was Jerome Boateng.
Ist es eigentlich schon draußen?
Weiß ich nicht, aber du hattest irgendwie ein Shooting, keine Ahnung, für ein Magazin von Jerome Boateng, dann hängt er ab mit Jay-Z, dann macht er, keine Ahnung, wahrscheinlich auch noch was mit Immobilien, weißt du, also jeder dieser Spieler ist millionenschwer, hat wahrscheinlich eigene Unternehmen, hat eine Familie, ist verheiratet, also das sind ja wirklich gestandene Männer, so, die da um dich rumsitzen und der steht in der Mitte und faltet die zusammen so und sagt denen genau, wo es lang geht, so, und die hören auf den und dann hat er am Ende nochmal so eine Ansprache gehalten, da hatte ich Gänsehaut, sag ich dir ganz ehrlich. Da sagt er so, ein kleiner Junge, ein Balljunge, 8 Jahre alt, wird geboren, schafft es in die Mannschaft seines Lieblingsvereins, spielt dort, wird dort Kapitän, wird mit 37 Trainer und fickt den Fußball. Schlägt sich zweimal ganz doll auf die Brust und sagt, dieser Junge bin ich. So, und ey, Alter, und erzählt über sich diese Story. Und ich war so, Alter, du hast so viel Balls. Du bist so geil. Und ich liebe wirklich Pep Guardiola dafür, wie der eine Ansprache hält in der Kabine, ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn. Die verlieren, er geht rein, er findet die richtigen Worte, er weiß immer genau, muss er sie jetzt dafür fertig machen oder muss er sie jetzt aufbauen. Es ist wirklich wahnsinnig gut so. Und ich finde, ja, so Führungsqualitäten in dieser Form haben, glaube ich, ganz wenige Trainer, dass die wirklich also es schaffen, dieses Ensemble um einen herum so zu führen. Man muss auch sagen, als er mit 37 Trainer wurde, hat er ja noch keine große Erfahrung als Trainer gehabt und trainierte solche Spieler wie Messi oder so. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Das ist natürlich ein Riesentyp, Pep Guardiola. Es macht einen Wahnsinnsspaß, dem dabei zuzusehen, auch sich generell das so anzuschauen. Man sieht dann immer, es geht von Spiel zu Spiel. Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg. Die haben die einfach eine ganze Saison begleitet. Am Ende haben sie es geschafft, 100 Punkte in der Premier League einzufahren. So viele Punkte hat noch nie jemand eingefahren als Team, was auch wieder zeigt, was er für ein großartiger Trainer ist. Ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr passiert, und ich hoffe, dass sie schon wieder am Film sind und es auch für dieses Jahr eine Staffel gibt, weil es einfach unglaublich gut ist. Also jeder, der Fußball liebt, und vielleicht auch Leute, die mit Fußball bisher nichts anfangen können, ich glaube, da gibt's so zwei, drei Momente, da könnt ihr euch vielleicht mit identifizieren und die ihr zumindest mal interessant findet, wie es so ist, diesen Superstars bei der täglichen Arbeit zuzuschauen. Also es ist schon extrem interessant und fesselnd, und natürlich, und diese Spiele, es geht gar nicht nur so viel um Fußball. Ich habe das Gefühl, es geht viel mehr um Emotionalität und um Motivation und dieses tägliche, und das ist ja genau das Ding, dieses tägliche immer wieder Abrufen der Spitzenleistung, dieses Zurückstecken des Privatlebens, was heißt Zurückstecken, es gibt im Prinzip kein Privatleben, das ist ja immer das, was ich sage, so, oder Mats Hummels hat mal gesagt, Fußballer, das Geld, was wir bekommen, ist im Prinzip Schmerzensgeld, und genau das ist es ja auch. Also ich meine, du wirst in der Presse gefickt von ganz Deutschland, wenn du ein Scheißspiel für Deutschland gemacht hast. Schauen wir uns Mesut Özil an. So, ich glaube, der hat keinen Bock mehr, hierher zu kommen. Und man muss natürlich auch sagen, dass seine komplette Jugend ja einfach, also das gibt's nicht mit mal Planwagenfahrt, saufen gehen sonntags. So, das ist ist ein Ding der Unmöglichkeit für einen Fußballspieler. So, wenn der irgendwo ein Glas Bier trinkt, so steht irgendwo einer, macht ein Foto von ihm und es landet in der Zeitung. Das ist Wahnsinn. Muss schon sagen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh über diese Dokumentation. Es ist eine ganze Staffel. Ich glaube, ich habe sie in 2 Tagen durchgebinged. Ich fand's unglaublich, deswegen war ich auch mal ein bisschen 4 Uhr wach. Fand's unglaublich gut. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht zu schauen. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, auch wenn ihr mit Fußball nicht viel zu tun habt. Guckt euch das an. Es ist wirklich, wirklich grandios gemacht. Und ich habe dafür noch einen Einspieler vom David, und der kommt jetzt.
Grüße aus München. Ich freue mich sehr, dass ihr so meine kleine Anregung zu All or Nothing aufgegriffen habt und dass ihr euch jetzt über diese wunderbare Serie unterhaltet zu Manchester City und Pep Guardiola. Ich finde es wirklich ein Traum. Eins vorweg, ich bin überhaupt kein Seriengucker, habe keinen eigenen Netflix oder Amazon Prime Account oder wie die auch alle heißen, sondern ich gucke das ganz genüsslich bei Freunden so Folge für Folge, Abend für Abend. Zusammen mit denen, Fußballfans dabei, aber auch jetzt gar nicht so groß Interessierte. Und wir haben alle echt Bock drauf. Ich finde es eine überragende Serie. Ich durfte oder habe Pep Guardiola 3 Jahre hier als Bildreporter in München begleitet beim FC Bayern. Und selbst für mich sind da wirklich viele coole kleine Details so drin. Manche Sachen verstehe ich ein bisschen besser. Also Wahnsinn, dieser Einblick in die Taktikbesprechungen. Wie schnell dieser Mann an der Taktiktafel fuchtelt, da fragt man sich wirklich, ob die Spieler da überhaupt hinterherkommen können. Dann die Ansprachen teilweise, wie emotional die sind. Also echt interessant, und ein Aspekt, den ich am faszinierendsten fand, wie der Coach sich Tage, ja Wochen eigentlich auf die erste Niederlage vorbereitet hat. Wie sehr der sich damit beschäftigt hat, ohne es seinen Spielern zu zeigen, dass er sich gefragt hat, wie reagiert mein Team auf die erste Niederlage nach, weiß ich nicht, 12, 13, 15, 18 Spielen in Folge ungeschlagen. Und das fand ich noch einen ganz zentralen Aspekt. Die Serie hat mich sehr gefreut. Cool für, glaube ich, so ein bisschen den nicht so Fußballfan oder Laien, einfach die Einblicke zu sehen, auch so ein bisschen zu erfahren, was so Derbys ausmachen, wie die große Rivalitäten sind. Und so Pep Guardiola bei der Arbeit zu sehen, macht schon richtig Bock, auch wenn er menschlich, das merkt man auch manchmal in der Serie, natürlich ein schwieriger Typ ist. Also insgesamt eine überragende Serie, finde ich. Ich habe die große Hoffnung, dass wir noch ein paar Vereine sehen werden. Leider haben wir schon in den englischen Medien gelesen, Jürgen Klopp und Liverpool haben abgesagt. Hätte ich super gern gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern München das machen wird. Ich habe vielleicht noch die Hoffnung, aber ich glaube, Dortmund wird es auch unter Favre nicht machen. Aber ich hoffe sehr, dass es da noch weitere Folgen gibt mit anderen Vereinen. Das wäre echt cool. Also viel Spaß noch beim Diskutieren über All or Nothing. Überragendes Ding.
So, das war der Einspieler von David. Ich hoffe, er hat wirklich einen geschickt. Er hat mir nur eine lange Sprachnotiz geschickt. Ich hoffe, das ist wirklich ein Einspieler. Ich habe es mir noch nicht angehört. Vielen Dank, David. Und ansonsten, Maxi, willst du dir das mal angucken?
Nee.
Gut. Ja, dann, gut.
Ey, nee. Aber freut mich, dass du so viel Spaß damit hast.
Ich find's einfach grandios. Also ich liebe ja Fußball und ich treffe ja so selten auf jemanden, der Fußball liebt. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut, den David kennenzulernen und den Hinrich. Es war wirklich so. Es
gibt ja auch keine Menschen in Deutschland, die Fußball
lieben. Ey, Max, ich sag dir ganz ehrlich.
Das ist ein rares Gut.
Ey, ich sag dir ganz ehrlich. Also, Leute, mit denen man sich unterhalten kann, die ein bisschen was in der Birne haben und trotzdem Fußball mögen, gibt's nicht oft.
Ich muss mich mit meinem Vater anfreunden. Ihr wärt doch bestimmt tolle Freunde.
Ja, dein Vater ist Eintracht-Fan und ich bin...
Fußball, ist doch eh das Gleiche, oder?
Ich bin auch Eintracht-Sympathisant, aber ich glaube, er mag die Bayern nicht und da wird's dann schwierig, weil ich bin ja Bayern-Fan.
Ja. Gestern ganz toller Achso, hast du noch was?
Ja, gestern übrigens tolles Dortmund-Spiel, hast du gesehen gegen Atletico?
Nee, habe ich komischerweise nicht gesehen.
Oh, schade.
Hatte Wichtigeres zu tun wie schlafen.
Okay.
Oder zum Barber gehen. Wir wurden letztens gesagt, dass wir immer Berber sagen zu unserem Barber, nervt irgendjemanden. Deswegen hört er uns jetzt nicht mehr zu. Schade eigentlich. Naja, super wichtige Info auch
das,
gewesen.
Das ist der ja. Grund.
Ja, das war der Grund. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten, über die ich ganz kurz reden will. Einmal Big Mouth, zweite Staffel. Ich mag Big Mouth total gern, weil ich finde, das ist, also am Anfang gedacht, also, okay, das ist halt einfach wieder so eine ordinäre Cartoon-Serie. Jetzt gibt's ja auch gerade dieses PD irgendwas und das sieht schon alles so scheiße aus. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber Big Mouth, erste Staffel damals echt gemocht, weil ich finde, dass sie diesen schmalen Grat zwischen ein bisschen ordinär, aber trotzdem auch was Lehrreiches und dieses ganze Pubertät-Thema und körperliche Entwicklung echt gut aufgreifen. Außerdem sind diese ganzen Hormonmonster-Geschichten wahnsinnig witzig. Und in der zweiten Staffel wird das halt glorreich fortgesetzt. Mir fehlen jetzt noch zwei Folgen aktuell, aber ich muss mal ganz kurz gucken, wie heißen die Jungs nochmal? Nick und warte mal, Big Mouth. Nick und Andrew. Und Nick ist ja so ein bisschen in der, noch ein bisschen, kommt ja nicht so richtig in die Pubertät und dann taucht sein Hormonmonster auf. Und das ist so ein viel zu altes, körperlich schon total verkrüppeltes, keinen klaren Satz sagendes Ding. Ey, das ist allein, wie das auftaucht mit seinem zugewachsenen Auge und sowas. Das ist so eklig und so dumm und naja, und wie das dann damit weitergeht. Und es gibt wieder ganz, ganz viele Themen in der Pubertät. Es geht ganz viel um Brüste, das erste Mädchen in der Klasse, das große Brüste bekommt und so weiter und so fort. Und so vieles, womit man sich identifizieren kann, was man kennt. Auch dieses ganze Pubertätsthema. Ich glaube, über Big Mouth kann man wirklich irgendwann mal eine ganze Folge machen, wo man auch ein bisschen Anekdoten auspackt, weil das ganze Pubertätsthema ja eigentlich so viel bietet. Deswegen will ich darüber jetzt auch gar nicht so lange reden, aber ich will nur sagen, die zweite Staffel ist wirklich wieder sehr, sehr schön. Ich finde, die geht einen sehr, sehr guten Weg, wie sie Dinge abarbeitet. Und die Guytown-Folge, Alter, da habe ich geheult vor Lachen. Die ist echt gut. Also zweite Staffel, mir fehlen noch zwei Folgen, aber die hat sich bis dato echt gelohnt auf Netflix. Sau gut. Und was jetzt zum Abschluss gekommen ist mit also die vierte Staffel von Better Call Saul, will ich auch nochmal ganz kurz loswerden. Weil ja, Better Call Saul, ich höre immer ganz oft dieses, ja, das gucke ich nicht, da bin ich nicht reingekommen und sowas, schlechtes Breaking Bad Spin-Off und sowas. Also nichts tut dieser Serie mehr Unrecht, als zu sagen, dass es ein schlechtes Spin-Off ist, weil ich glaube, es gibt fast kein besseres Spin-Off als Better Call Saul. Es nimmt sich der kompletten Vorgeschichte von Saul Goodman aka Jimmy McGill an. Wir haben ja schon über die ersten zwei Staffeln mal hier geredet vor längerer Zeit. Jetzt habe ich gerade mal die dritte nachgeholt und die vierte, die jetzt gerade zu Ende gekommen ist. Jeden Dienstag kam eine neue Folge, die habe ich jetzt fertig geguckt. Die Verknüpfungen zu Breaking Bad werden immer krasser. In der dritten Staffel die Geschichte zwischen den McGill-Brüdern ist richtig, richtig tragisch. Mhm. Und in der vierten Staffel merkt man immer mehr, wie das Gute in Jimmy verschwinden muss, weil das Leben es einfach nicht zulässt und er so eine krasse Entwicklung durchmacht und auch seine Freundin Kim Wexler überhaupt nicht mehr mit der ganzen Situation so richtig klarkommt. Er sich immer mehr verändert. Parallel sehen wir halt Gustavo Fring und, wie heißt er nochmal, Mike, die halt zusammen darauf hinarbeiten, auf das, was dann alles passiert in Breaking Bad mit diesem ganzen Labor, was unterirdisch gebaut wird und sonst irgendwas. Der ganze Storyplot ist unfassbar. Ich finde wirklich in Sachen Bildsprache, in wie man die Kamera setzt, wie sie gewisse Sachen machen, auch immer dieses so, du siehst erstmal 20 Minuten der Folge, dass irgendwas gemacht hat und du weißt überhaupt nicht warum. Zum Beispiel dieses so, wie Mike einfach irgendwelche Schuhe wo hochschmeißt und dann du weißt überhaupt nicht warum und dann füllt er da irgendwas rein und dann du kapierst überhaupt nicht den ganzen Weg dahin, was er eigentlich will, bis es am Ende aufgelöst ist und so, boah. Also die Sendung ist so schlau erzählt, die hat so einen schlauen Handlungsstrang, die ist so gut gecastet, du siehst alle, da sind eigentlich alle Figuren nicht bei Breaking, weil meine Lieblingsfiguren waren nie Walter und Mike, Walter und Jesse, sondern es waren halt Gustavo Fring und Saul Goodman. Und deswegen ist es für mich halt total geil, weil ich halt meine zwei Lieblingsfiguren plus Mike noch einfach wieder da hab und ich habe keine Skylar White. Und das ist ja wohl das Allerbeste, weil Skylar White ist das Schlimmste, was der Serienwelt je passiert ist. Sind wir mal ganz ehrlich, Skylar White ist, es musste auch einen in Homeland geben, die ist genauso schlimm. Ich habe Homeland nie gesehen, aber Skylar White ist das Beschissenste an ganz an Breaking Bad gewesen. Jeder hasst Skylar. Sind wir mal ganz ehrlich.
Ja, aber die Homeland-Frau, also falls es die ist, von der wir reden, und zwar die Frau von dem Hauptdarsteller der ersten, zweiten, dritten Staffel, dann habe ich auch nicht weiter geschaut. Irgendwann wurde sie ja in Berlin gedreht und so habe ich irgendwann ausgestiegen. Aber die war richtig nice. Das war eine richtig heiße Mutti, wenn ich das mal am Rande noch erwähnen darf. Und zu Better Call Saul, ich unterstreiche alles, was du sagst, Max. Nur immer mehr fällt mir auf, dass ich vielleicht die dritte Staffel doch nicht gesehen habe. Ich bin jetzt auch in der vierten und ich hatte schon ein paar Mal so, sag mal, habe ich die dritte Staffel gesehen? Ich bin mir eigentlich fest davon überzeugt gewesen, dass ich sie gesehen habe.
Wie der Marek, der einfach die dritte Staffel Game of Thrones übersprungen hat aus Versehen und dann gefragt hat, warum sind die denn eigentlich alle nicht mehr da? Wo sind die denn hin?
Nee, also ich glaube auch, ich habe die nicht gesehen, aber ist nicht so schlimm, man kann es trotzdem gucken und ich muss sagen, es gibt so ein paar Szenen wieder grandios, auch einfach diese Szene, wie er bei diesen Kopierertypen reinmarschiert und da anfangen will zu arbeiten, dann die davon überzeugt, dass er dort anfängt zu arbeiten und sie dann einfach nur fertig macht, abblitzen lässt und am Ende noch abrippt, finde ich unfassbar.
Ey, unfassbar. Ey, wie er da auch wie er diesen Handyladen, wie er immer mehr mit diesen Handys das so checkt, dass er mit diesen Handys dealen kann und so. Ja. Ey, Better Call Saul ist wirklich unfassbar krass. Also das ist so ein hohes Level. Was heißt der Gilligan oder Vince Gilligan, glaube ich? Was der da wieder abfeuert, so diese ganze Bildsprache, dieses ganze, was sie mit Breaking Bad schon so krass abgecheckt haben, wird hier nochmal ein bisschen perfektioniert. Es sind auch manchmal einfach so absurde Bilder drin und sowas. Also sie machen ganz viel Bilder spannend. Es gibt zum Beispiel einmal irgendeine Szene, ich glaube, das ist in der dritten Staffel noch, wie Kim Wexler zur Arbeit fährt. Und wie sie sich die Haare macht und wie sie trainiert und wie sie ihr Frühstück macht und sowas. Und das wird alles ein bisschen übertrieben dargestellt, wie in so einer Werbung fast schon. Und dann, sie machen halt so Edgar Wright-mäßig so dieses, wir nehmen normale Bilder, aber erzählen sie spannend. Und das können die ganz, ganz toll. Und deswegen finde ich Better Call Saul auch allein schon auf der Bildebene schon so fast Fargo-esque. Und da machen sie halt schon viel mehr richtig als andere Sachen. Also wenn du auch gerade, also jetzt nehmen wir jetzt mal zum Vergleich sowas wie zum Beispiel den Unabomber, was ich ja sehr, 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 sehr mochte. Ganz tolle Serie, Manhunt Unabomber. Aber zum Beispiel da waren die Bilder immer relativ normal. So, aber Better Call Saul hat immer noch diesen Kniff. Ich finde Bob Odenkirk ist auch einfach ein anbetungswürdiger Schauspieler als Saul Goodman. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ganz toll, wie der spielt. Also wirklich vielleicht einer der besten, die es im Serienbereich gibt, finde ich aktuell. Deswegen habe ich den damals auch geliebt. Ich wollte mir eigentlich damals auch immer Better Call Saul Tattoo stechen lassen, bevor die Serie so hieß, weil er es ja auf den Karten immer hatte. So. Ich kann nur noch mal sagen, allen Leuten, die Breaking Bad mochten, und wenn ihr Breaking Bad nicht gesehen haben solltet, Breaking Bad ist immer noch eine der besten Serien, die es je gab. Es tut mir leid, dass es so oberkommerziell ist und dass es inzwischen auch von so Trotteln gefeiert wird, die sich dann Heisenberg auf den Arm tätowieren. Aber lasst euch davon nicht verschrecken. Breaking Bad ist und bleibt eine der besten Serien ever.
Leute, die sich so Heisenberg auf den Arm tätowieren, Alter.
Ja, richtig dämlich.
Oder Bazinga oder so.
Halt dein Maul. Das muss ich mir auch irgendwann mal überstechen.
Max, lieb ich doch, jetzt alles gut. Ist überhaupt nicht schlimm.
Ich finde es schon ein bisschen schlimm.
Ja, aber
Teste und Grimm haben mich dafür ausgelacht. Naja, ist ja auch egal. Breaking Bad, unfassbar, und Better Call Saul, fast genauso gut. Also ich würde wirklich sagen, wenn man Breaking Bad geliebt hat, ist das perfekte Add-on. Es ist wirklich nur Liebe dafür. Und mich nervt es einfach, dass ich immer, wenn ich mit Leuten darüber rede, dass dann kommt so, ja, nee, ach so, das gucke ich nicht. Das habe ich nur so 3 Folgen geguckt. Das ist doch nur das blöde Spin-off von blablabla. Nein, das ist einfach, das ist wirklich
eine tolle Serie. Es ist eine wahnsinnig tolle Serie. Man muss aber auch sagen, ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich drin war. Jetzt die Frage, Max. Hast du noch viel anzusprechen? Weil ich sage.
Nein, ich habe gar nichts mehr. Gut, außerdem kommt in 5 Minuten Max Lessmann an.
Gut, alles klar. Weil ich muss wahnsinnig dringend auf Toilette. Es war mal wie immer ein schöner Tag mit dir hier im Podcast. Den Lessmann, dem sagst du Bescheid, dass ich dann bald zu ihm komme. Oder wann haust du ab?
Ja, du kannst ja joinen, wenn du joinen willst. Also wir haben jetzt einfach nichts. Komm doch einfach dazu, wenn du magst, Christian.
Ich muss doch duschen, ich muss doch wohin fahren. Und danach komme ich einfach zu euch. Ich freue mich auf gleich. Maxi, mach's gut. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Hört doch gerne mal auf Patreon rein. Wir haben jede Menge neues, cooles Zeug da hochgeladen. Wir sind fleißig wie die Bienchen. Tatsächlich kommt morgen ja dann ein neuer Podcast, Max, ne? Nee, gestern kam ein neuer Podcast
mit mir und Max. Top 100 zu Stand By Me. Ja. Diesmal mit Gast, weil ich es nicht geschafft habe wegen Album und anderen Sachen. Aber du machst mit Max Lessmann Stand By Me.
Den machen wir jetzt gleich. Den gucken wir jetzt gleich und dann nehmen wir das auf.
Tippitoppi.
Der ist doch fantastisch. Könnt ihr mal schön reinhören. Wird bestimmt eine tolle Folge. Max, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Bis gleich.
Ich dir auch. Bis später. Tschüss.